Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen am Freitag. Und wie so oft,
Bastarde.
Ja, eben. Wie so oft in der Kombi mit einem Bastard. Das klingt so schön.
Ja, ne?
Hi Dennis.
Freut mich auch immer sehr. Hi.
Ihr freut euch über euren eigenen Namen?
Ja, irgendwie schon. Ich hoffe, dass wir ja noch zwei Bastarde sind, weil jetzt, wo wir hier gerade sitzen, ist ja der zweite in den USA seit 3 Tagen gelandet. Mhm. Hoffen wir, dass er da wieder rauskommt. Für schwierige Aussagen ist er ja durchaus bekannt, aber ich hoffe, dass sie nicht anti-USA sind.
Nee, er schreit ja ganz gerne USA, der gute Dave. Aber ich habe da auch mit ihm drüber gesprochen, dass das jetzt halt schon ein wilder Zeitpunkt ist, um in die USA zu fliegen.
Ja, wir haben uns beide dieses Jahr richtig tolle Reiseziele ausgesucht, weil ich fliege in einem Monat dann in die Türkei. Ist ja auch gerade, geht so cool. Mhm. Und zum Jahresende ja nochmal nach Südostasien. Da müssen wir mal gucken, ob die bis dahin schon wieder aufgeräumt haben.
Oh Mann.
Also,
ja. Ja, aber gerade ist auch generell schwierig, ne? Gibt ja jetzt nicht viele Orte, wo nix ist.
Es brennt eigentlich überall. Ja, kannst du wahrscheinlich auch nach Bayern fahren, ist genauso schlimm.
Das ist das Ding. Ich würde auch niemandem in Deutschland als Reiseziel so sehr ans Herz legen gerade.
Nee, nicht wirklich.
Tja.
Egal wo. Immer schwierig.
Ja, und Guess ist ja auch gerade noch in Barcelona unterwegs.
Stimmt, der verspielt ja gerade Haus und Hof.
Nein, natürlich nicht. Ey, in letzter Zeit lief es da ja echt gut für den.
Das stimmt, vielleicht sollst du ihm mal die Supporterkasse mitgeben.
Ja, also hat er eh schon angekündigt, wenn er dann mal als Millionär zurückkommt, dann bauen wir uns ein eigenes Studio.
Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, dann müsste ich nur auch mal gewinnen, damit ich mir auch noch eins bauen kann.
Ja, also wenn er das gewinnt, was er sich vorstellt, dann bauen wir vielleicht gleich eins mit.
Ja, dann hoffe ich, dass er das gewinnt. Das wäre doch ganz fantastisch. Ja. Weil rein lokal könnte ich ja eher zusammen mit, ja, hier Filme aufnehmen, wenn ich hier vor Ort sein müsste, als mit euch.
Das stimmt, ja. Wobei,
zumindest
die machen,
zwei davon.
Ja, aber die machen das ja auch nicht in einem Raum. Also die treffen sich ja auch immer online zusammen.
Genau. Obwohl Hermann und Hoffi könnten ja theoretisch. Aber die nehmen ja auch immer zu so gottlosen Zeiten auf. Da will man auch nicht mehr durch ganz Hamburg fahren.
Ja, aber wenn man dann eben irgendwie einen coolen Raum hätte, der dafür vorgesehen ist, so, dann macht das schon ein bisschen was entspannter. Aber sieht man ja nicht nur an denen, sondern auch an uns, dass das auch auf diesem Weg irgendwie schon gut funktioniert. Und es gibt ja, also gibt ja kaum welche, die das wirklich immer regelmäßig zusammen vor Ort machen, ne? Das sind ja die meisten, die sich irgendwie da online zusammenfinden.
Ja, ich wüsste auch wirklich nicht viele, die das, auch von den ganz großen Podcasts, die dann in einem Raum sitzen.
Das naja, aber so Kino selten. Plus und sowas, die haben ja, sind ja im Studio und sind ja immer alle da, oder nicht?
Ja, die ja und Cinema Strikes Back ja auch, weil alles Kölner, aber ansonsten so von vielen Podcasts, die sitzen ziemlich weit auseinander. Mhm.
Tja, die Filmleidenschaft,
geht ja
die verbindet.
Genau, und die treffen sich dann alle einmal im Jahr auf irgendwelchen Filmfestivals. Jetzt gerade war ja Hardline, da habe ich ja auch mit einem sehr weinenden Auge hingeschaut.
Ach stimmt, ja, das war gerade.
Ja, also hier Tino war ja da und die Filmfressen waren da und natürlich die Jungs aus Bayern. Es war sicherlich ein spannendes Happening und der war auch bei Hermanns Filmfestival, der Trash-Taucher, der war dann auch noch da. Also da kam jetzt schon ein bisschen was zusammen. Ich habe auch gehört, die waren 99%+ ausgebucht. Also
okay, wow.
Guess und ich haben letztes Jahr offensichtlich gut Werbung gemacht.
Ja, und ihr habt ja auch beide letztes Jahr große Töne gespuckt, dass ihr da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hingeht.
Mhm.
So viel zu den leeren Versprechungen.
Wie das immer so ist, ja.
Ja, and then life happened.
Genau. Ja, deswegen sage ich auch nicht, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall hingehe, man weiß es ja nie. Dieses Jahr ist echt viel, viel dazwischen gekommen.
Mhm.
Vielleicht wird es nächstes Jahr besser. Ich hoffe es.
Ja, die wird es ja hoffentlich noch eine Weile geben, ja, oder so eben.
Vielleicht mal ein bisschen zentraler in Deutschland. Ist ja furchtbar, da unten.
Ja, ja, stimmt wohl. Weil das denke ich mir oft, also auch so bei so Filmfestivals, die jetzt eher so in meiner Branche eine Relevanz haben, sowas wie Hof oder so. Ey, das ist super dämlich gelegen. Also da musst du halt irgendwie wirklich mit dem Auto hinfahren, weil sonst ist es ein Trip aus der Hölle.
Und, ja, ich müsste auch nach Regensburg, ich müsste mit dem Auto fahren, weil mit der Bahn brauche ich von hier, glaube ich, 7,5 Stunden. Da kann ich ja, in der Zeit kann man ja für Reiseziele ansteuern und das ist gar nicht so weit weg eigentlich.
Ja, eben. Und dann musst du halt gleich einen kompletten Tag für An- und Abreise einplanen und das schockt halt nicht.
Ja, und das Skurrile ist, von Osnabrück aus kann ich besser erst nach Hamburg fahren und dann nach Regensburg wieder runter. Das geht schneller, als wenn ich über Hannover nach Regensburg fahre. Das ist so seltsam.
Ja, die Bahn. Schön. Ja.
Okay. Stetes Erlebnis.
Ja, aber wir versuchen natürlich trotzdem irgendwie jetzt im Verlauf des Jahres das eine oder andere Festival mitzunehmen. Fantasy Filmfest steht ja auch wieder an. Und generell ist das Interesse ja so oder so da. Es ist dann halt eher immer so ein logistisches Problem, das eben auch terminlich alles unter einen Hut zu kriegen.
Ja, das ist tatsächlich, also Fantasy Filmfest habe ich ja, würde ich ja auch super gerne nochmal mitnehmen, aber bei mir passt mittlerweile kein Termin mehr davon. Also irgendwie frisst mich die Arbeit dann doch auf.
Ja.
Ungeplanterweise. Deswegen habe ich mich auch heute extra mal schick gemacht für dich.
Ja, das seht ihr jetzt leider nicht, aber Dennis sitzt hier ganz schick im Hemd.
Ja, die Zeiten ändern sich. Furchtbar.
Ja, wir steuern das ja an, das mit Video zu machen, deswegen demnächst, ja, wird man das sehen, wie anständig du aussiehst.
Ja, auch schön hier der keine Cappy, Scheitel zur Seite, top.
Ja.
Aber das ist eher Zufall.
Es wäre auf jeden Fall auch LinkedIn-tauglich, wie du hier daherkommst.
Ja. Die Frisur ist aber tatsächlich dem Fahrradhelm geschuldet, weil ich mich jetzt mal dazu entschieden habe, dass ich sicher im Straßenverkehr unterwegs sein möchte und die Coolness hinten anstelle.
Sehr vernünftig.
Ja, im näheren Kollegenkreis ist da jemandem was nicht so Schönes passiert und danach habe ich mir gesagt, so jetzt kaufe ich mir einen Helm, es reicht.
Ja, als Fahrradfahrer bist du immer das Opfer, deswegen ist ein Helm ist eine gute Idee, ja.
Ja, definitiv. Es ist jetzt soweit, ich muss die Frisur opfern. Für die Sicherheit. Naja.
Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Wobei, da gibt es auch diese, kennst du diese Teile? Ist, glaube ich, auch eine schwedische Erfindung. Dieses Teil, was nur so ein Kragen ist, den du umhängst und beim Aufprall bläst sich so ein Airbag auf, der dann so ein Helm ist einfach.
Ja, doch, das kenne ich auch. Oder ich muss von Scrubs von JD den Haarkondensator nehmen, der dann so, das so ein hoher Helm ist, wo die Frisur drin Platz hat.
Ja, super.
Das ist auch traumhaft.
Mhm. Okay. Machen
wir das vielleicht in Zukunft.
Aber naja. Hey, Scrubs ist eine Serie, die du offenbar geguckt hast, weil du bist ja sonst nicht so der Seriengucker.
Stimmt, die habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt. Aber jetzt ist es auch wirklich schon wieder lange her, dass ich überhaupt mal eine Serie gesehen habe. Ich glaube, das letzte war Rings of Power, aber auch nur, weil ich eine, wie sagt Mo immer so schön, eine charmante Sofabegleitung dazu hatte. Mhm. Und ansonsten ist immer noch, wie es ist.
Okay. Na, gerade von Scrubs arbeiten sie ja an einem Reboot, wie an so vielen.
Ja, originäre Ideen ist ja ein Thema für sich. Ich hab dieses Jahr, und ich habe da mit Dave, glaube ich, neulich schon mal drüber gesprochen, ich habe einen Film von 2025 bisher gesehen, also ein Projekt aus diesem Jahr, weil mich gar nichts reizt, auch fast nichts mehr interessiert, was so rauskommt.
Ach echt?
Okay. Und ich wirklich mich echt tausendmal lieber jetzt in diesen ganzen Bastard-Themen tummel, die wir haben und da auf Entdeckungsreise gehe, weil irgendwie, also ich habe jetzt den Captain America gesehen, aber auch mehr zufällig. Ich wusste ja bis Mitte Februar nicht mal, dass es den gibt. Mhm. Also so weit weg bin ich davon mittlerweile schon und es ist auch okay. Ganz komisch, aber
ja, eben. In den seltensten Fällen verpasst man da wirklich viel. Das stimmt schon. Gerade bei den jetzt richtig großen Filmen sehe ich auch so. Aber ich finde, also gerade eben so im mittleren oder im kleineren Budgetsegment gibt es dann doch einiges, was ich richtig cool finde und auch eben sehr aktuell ist.
Jetzt Donnerstag kommt ja was, Sinners von Ryan Coogler, auf den habe ich Bock.
Okay.
Das ist mal wieder was, worauf ich Lust habe. Mhm. Ich hoffe, dass ich den vielleicht auch noch im Kino mitgenommen kriege. Aber ansonsten bin ich ja auch gerade in so komischen Nischenthemen unterwegs, da kann man sich schon mal echt leicht verirren.
Durch euren Podcast, logisch, aber jetzt sowas wie Mickey 17 hat dich nicht gereizt?
bis ich alle Rezensionen gehört hatte, schon, danach irgendwie nicht mehr. Ich ja, weiß auch nicht. Okay. Also hat mir gesamte Podcast-Landschaft Deutschlands madig geredet gefühlt und oder beziehungsweise nicht madig. Ich habe schon noch Lust, den zu sehen, aber halt nicht im Kino.
Ja, da sind ja Guess und ich ja noch recht religiös unterwegs, dass wir uns da nichts anhören, bevor wir den Film gesehen haben, wenn wir da Bock drauf haben. Und
ja,
haben wir
das ich würde das auch gerne machen, aber ich höre halt mittlerweile fast mehr Podcast, als ich Film sehe, einfach bedingt durch diese ganzen mit dem Fahrrad hier hinfahren und ich habe ja auch kein Auto mehr, deswegen fahre ich ja auch viel Fahrrad jetzt und da hört man, kann man ja nun mal keinen Film gucken. Deswegen höre ich dann
besser ist
eigentlich
es
viel Podcast oder mehr Podcast. Ich höre mittlerweile sogar meine eigenen Folgen, das ist, naja.
Ja, aber also ich meine, da sind wir ja tatsächlich hauptschuldig, würde ich mal sagen, dass wir dich da reingeschubst haben in dieses Universum und jetzt bist du überall vertreten und tanzt auf ganz vielen Hochzeiten.
Wie ja, ist das es? Ist auch ziemlich gut.
Ja, ist ganz cool, oder? Also du bist ja jetzt schon sehr unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Also das Ding bei Jaje Filme hat jetzt auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Kinokampf.
Das muss ich mir noch angucken, ja. Hab ich noch nicht gesehen.
Das war ganz witzig. Das hat vor allen Dingen in der Vorbereitung, da habe ich ja immer am meisten Spaß dran. Das ist auch eigentlich das, wo ich bei den Bastern immer am meisten Spaß dran habe, sich die Themen auszudenken und die Filme, die dazugehören und das Konzept der Folge. So das, und die Filme gucken. Das Aufnehmen ist dann nur noch so, ja, okay, komm, jetzt müssen wir das Ganze, die ganze Idee auch noch eben in den Kasten kriegen und ein bisschen unterhaltsam machen. Aber so dieses Erdenken des Ganzen finde ich eigentlich immer noch spannender. Und das war da auch so, sich die Fragen auszudenken und so grob, was man dann wohl hören wird, das war schon ziemlich gut. Also hat Bock
ja,
gemacht, auf
jeden Fall. Bin sehr gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Genauso wie eben auch deren Rezension zu Mickey 17. Habe ich auch noch nicht gehört oder gesehen.
Ja, die war auf jeden Fall, die war halbwegs versöhnlich sogar. Also da hätte ich mehr Eskalation erwartet. Da hatten sie andere Filme, bei denen sie sich dann doller auf die Schnauze gehauen haben. Aber das hatten wir ja schon.
Ja, ja, eben. Und das gibt es ja auch bei uns immer wieder.
Aber seltener.
Ja, gucken wir mal, ob da heute was dabei ist. Also meine Sachen sind tatsächlich alle sehr aktuell. Gemessen an dem, was du gerade gesagt hast, kennst du wahrscheinlich nichts davon.
Und gemessen an dem, was ich gesehen habe und wie nischig das ist, kennst du davon definitiv auch nichts.
Sehr schön.
Also das wird heute eine ganz illustre Abenteuertour. Eigentlich ist es, ich habe es ein bisschen wieder spannend gemacht, weil ich habe mir wieder einen Auftragsfilm der Supporter geben lassen.
Ach, okay.
Der ist aber auch sehr speziell. Und dann habe ich noch was anderes mitgebracht, was wo sich keine eigene Bastard-Folge gelohnt hätte, aber ich es trotzdem so besprechenswert finde, dass ich es irgendwo unterbringen muss.
Na dann ist das doch der richtige Rahmen hier. Und wir haben ja auch beschlossen, dass du anfängst. Insofern,
genau.
Womit geht's los?
Es geht mit was ganz Speziellem los. Aber hier ist ein Darsteller dabei, ich weiß nicht, vielleicht kommst du auf den. Der hat in Filmen mitgespielt wie Fight Club, Planet der Affen Revolution, Fast and the Furious 5 und 6, Zero Dark Thirty, Warrior, The Fighter, The Town, Hurt Locker, Public Enemies und Black Hawk Down. Du könntest da sehr lange überlegen, denn er ist in all diesen Filmen uncredited.
Super, okay.
Er spielt hier auch nur eine Nebenrolle. Der Mann heißt Tommy Dallas. Ist kein Pornodarsteller, Dallas mit A-C-E am Ende, nicht mit S. Debbie Does Dallas oder sowas.
Okay.
Und das ist ein Film von 1997 und der heißt Coven. Jetzt könnte man als Klugscheißer sagen, das heißt doch Coven. Warum das nicht so ist, erkläre ich später.
Also
der Film heißt tatsächlich Coven.
Okay.
Schreibt man aber wie Coven. Ich erkläre in späteren Zeiten, warum das so ist. Und das ist ein Kurzfilm, ja, ich weiß, schon wieder ein Kurzfilm. Ich hatte letztes Mal schon einen, aber dieses Mal ist es nicht Faulheit oder Oscar-Weiterführung, sondern es hat ein Konzept, denn mein zweiter Film gehört dazu.
Okay.
Und der geht 37 Minuten, also jetzt so ein mittellanger Kurzfilm. Ist jetzt auch nicht so ein 9-Minuten schnelles Ding. Und wie gesagt, schön aus den 90ern ist ein Mystery, Horror, Drama kann man das irgendwie zusammenfassen. Und eigentlich von den Darstellenden hier braucht man gar nicht so viel erzählen, weil man kennt sowieso keinen.
Einer von der Sorte, okay.
Aber der Regisseur Marc Borchert, das ist eine One-Man-Army gewesen, der hat diesen Film hier quasi ganz alleine, oder was ist das, nicht ganz alleine, aber größtenteils alleine zu verantworten. Der hat Regie, Schnitt, Drehbuch, Hauptrolle, also einer von der Sorte, wo er einfach alles gemacht hat. Und ich erzähle mal kurz was zum Inhalt. Der Film fängt an und man sieht ihn, also Marc Borchert in der Hauptrolle als Mike, über eine Landstraße rennen, völlig fertig und verschmiert und in Panik. Und neben ihm fährt halt ein Truck lang und so ein älterer Herr, so ein Pickup, und ein älterer Herr guckt halt aus dem Fenster und flüstert ihm oder brüllt ihm mysteriös was zu. Und dann gibt es einen Schnitt in die Vergangenheit und wir sehen halt, dass Mike ein Autor ist, der so, naja, sagen wir mal, er hat ein kreatives Loch, er weiß nicht so recht weiter und hat aber auch dementsprechend Druck, weil er muss fertig werden, er muss abgeben, er muss Geld verdienen. Und dieser Druck schubst ihn so ein bisschen in die Alkoholsucht. Dabei bleibt es dann aber am Ende leider nicht. Und als er dann eine Überdosis Pillen nimmt, kommt sein bester Freund ihm zu Hilfe oder interveniert. Das ist Steve. Und der schickt ihn halt zu einer Selbsthilfegruppe. Und da ist er ein bisschen skeptisch, setzt sich da aber dann trotzdem rein und die haben auch einen halbwegs charismatischen, ich weiß nicht, wie heißt das bei einer Selbsthilfegruppe, Therapeut ist es wahrscheinlich nicht, aber meistens ist es ja jemand, der das schon erfolgreich hinter sich hat und dann diese Gruppenleiter nennen wir ihn mal.
Ja.
Und das ist auch ein relativ charismatischer Typ und da soll er dann sein Herz ausschütten und sich deren Praktiken quasi unterwerfen, um halt seine Sucht zu besiegen. Er merkt aber dann relativ schnell, dass die Methoden, die anwenden, etwas anders sind und in eine etwas okkultere Richtung gehen.
Okay.
Dabei würde ich es mal belassen.
Eine kultere Richtung. Gibt es das Wort?
Okkult? Ja.
Ach, okkultere Richtung. Okay.
Ja, ja.
Ah, nicht gut, also recht weit entfernt von den klassischen anonymen Alkoholikern, ja?
Genau, das sind eher so die anonymen Satanisten oder so.
Ah, okay.
Also die, die haben halt eine etwas andere Agenda oder etwas extremere Methoden und bemächtigen sich da auch paranormalen Dingen, um halt den Leuten aus ihrer Sucht rauszuhelfen.
Mhm.
Und dieser Film sollte eigentlich gar nicht so richtig entstehen. Den hat Marc Borchert mal geschrieben. Aber er wollte eigentlich einen anderen Film machen, nämlich ein Drama, auch ein Langfilm, das sollte Northwestern heißen. Und weil er dafür ein bisschen mehr Geld brauchte, als er sich jetzt bei seinen Freunden und Verwandten leihen konnte, hat er dann beschlossen, er macht erstmal Coven, um mit den VHS-Sales dann Northwestern zu finanzieren. Das hat er sich auch alles sehr genau ausgerechnet, wie das laufen muss und wie viel er verkaufen muss. Ob er das geschafft hat, das erzähle ich euch dann bei meinem zweiten Projekt.
Mhm. Dubios.
Und ja, ja. Und der Film hier ist wirklich speziell. Der ist sehr low budget gehalten. Wie gesagt, er hat sich das Geld halt von seinen Verwandten zusammengeliehen und er wohnt halt im mittleren Westen. In so einem Trailerpark ist es nicht, aber es sind so Container, wie man sie kennt, so Wellblechcontainer mit so einer kleinen Treppe davor, komplett viereckig. Also er wohnt irgendwie schon im Trailerpark, nur dass die Trailer keine Reifen haben.
Mhm.
Und sein ganzes Umfeld und auch seine Familie, du weißt schon, okay, das ist hier klassisch, White Trash wäre gemein, aber ja, so in die Richtung.
Mhm.
Er hat halt auch einen schönen Fukuhila und einen Schnäuzer, also
okay.
Und so eine schöne, dicke, viereckige Brille. Also er ist so das Paradebeispiel Nerd aus den 80s.
Mhm.
Und wir reden hier von 97.
Okay.
Also der ist einfach komplett auf dem Film hängen geblieben. Aber er ist halt passioniert. Mhm. Also er hat da so viel Leidenschaft für. Und ihm sieht man das hier auch in dem Film auf jeden Fall an. Und er hat auch natürlich seine ganzen Freunde und Verwandten und einige aus dem Ort hier in den Rollen besetzt. Der Herr, der am Anfang ihm das aus dem Pickup zugeschrien hat, ist zum Beispiel sein Opa. Nee, sein Onkel, Entschuldigung, sein Onkel.
Okay.
Onkel Bill. Und der ist auch Hauptfinanzier des Films, obwohl er überhaupt nicht an seinen Neffen geglaubt hat.
Okay, aber naja. Nur, dass ich es richtig verstanden habe. Die haben den Film gemacht, um damit die Finanzierung von einem größeren Projekt auf die Beine zu stellen.
Genau. Also er wollte hiervon 3000 VHS-Kopien verkaufen. Mhm. Für je 14,95.
Okay.
Um damit halt dann das, was er für Southwestern brauchte, Northwestern brauchte, wollte er dann halt damit verdienen und versuchen halt ein paar Schulden bei seiner Familie dann noch mit zu begleichen.
Okay.
Ja, wahnsinnig, wahnsinnig kleines Budget, aber ja, ja.
Ja, aber auch das, was er dann anstrebte, war ja dann scheinbar nicht besonders viel.
Nee. Aber also du siehst schon, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wurde, dass das Geld wirklich knapp war bei denen. Und er hat halt als Nebenjob hat er auf dem Friedhof gearbeitet und mehr war halt auch nicht. Ja. Klassisch alleinerziehend.
Okay.
So, also Kohle war nicht vorhanden, aber halt eine Riesenpassion für Film.
Und sieht man die irgendwie jetzt in dem fertigen Produkt?
Irgendwie schon. Aha. Für 1997 sieht der Film scheiße aus, muss man so sagen. Also der könnte 1997 deutlich cooler aussehen, aber ich finde, dadurch, dass er so aussieht und wie das gespielt und gemacht ist, ist wahnsinnig 80s. Mhm. Also auch wie so die wie die Gewalt dann dargestellt wird, weil es wird hier auch blutig und wie das okay. gemacht ist und wie das aussieht, ist original so 1984 in der Riege. Mhm. Und irgendwie macht es das wahnsinnig charmant, wenn man einfach vergisst, dass der von 97 ist und sich auf den Film einlässt.
Okay.
Also mir hat das hier echt viel Spaß gemacht. Ich hatte mit den 37 Minuten, glaube ich, wirklich eine gute Zeit. Es sind natürlich zwischendurch bei diesen Sitzungen dieser anonymen Alkoholiker sind natürlich Dialoge dabei, die aus der Hölle stammen. Da braucht man nicht drüber reden und da wird auch mehr geredet, als es müsste, weil das Budget einfach nicht da ist. Mhm. Also das hätte sie hier wahrscheinlich auch in 25 Minuten hingekriegt.
Okay.
Aber ich finde alleine, wie der Film anfängt, als er da so über die Straße rennt, ist das ganz geil gefilmt und dann fährt halt dieser Truck vorbei und dieser Opa brüllt ihm da so ein paar Jesus-Lines zu. Mhm. Irgendwie hat mich das so in so ein Feeling reingeholt und ich fand auch die Idee eigentlich ganz geil, weil so diese Sektendinger hat man ja häufiger mal gesehen.
Mhm.
Aber ja, das ja, so klar. mit anonymen Alkoholikern zu verknüpfen, habe ich, oder mit so einer Selbsthilfegruppe habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt.
Mhm.
Und irgendwie fand ich die Idee spannend und ich finde, für so ein Zero-Budget-Ding ist der hier verdammt charmant und sehr passioniert umgesetzt. Und ich hatte da Spaß dran.
Ja, klingt
kann
so.
Kann ich nicht anders sagen. Also das ist natürlich Special Interest Deluxe.
Ja, ja. Also hast du schon genau erzählt, wie du da gelandet bist?
Wie ich da gelandet bin? Ich bin da über mein zweites Projekt drauf gekommen.
Ah, okay. Das heißt,
denn das hier erzählst ist,
da später mehr zu.
Genau.
Okay.
Ja, genau, denn das hier ist ein Extra auf der Blu-ray von dem, den ich als zweiten bringe.
Ach, okay.
Und so bin ich da gelandet. Ich wollte das aber in der Reihenfolge jetzt bringen.
Weil es chronologisch ist.
Weil es so rum auch schlauer ist.
Schlauer auch noch.
Es ist, es ist irgendwie, baut es besser aufeinander auf.
Okay.
Und so in Indie-Filmer-Kreisen und auch in so Horror-Nerd-Kreisen genießt er schon echt einen ganz guten Ruf.
Mhm.
Also der ist irgendwie.
Der Film jetzt oder der Typ?
Der Film und der Typ. Der Typ ist sogar, den gibt sogar ein Family Guy, also der taucht da mal auf.
Okay. Dann habe ich ihn gesehen.
Dann hast du ihn vermutlich mal gesehen und. Ja, also der macht immer noch was. Der hat nie den großen Wurf gelandet und er hat auch seinen Northwestern, glaube ich, nie fertig gekriegt. Er ist immer angefangen und dabei gewesen, aber nie fertig geworden bis jetzt.
Mhm.
Wer weiß. Und von diesem Film hier, von Coven, gibt es zum Beispiel sogar das Filmposter, hängt in einer Episode von Supernatural.
Okay.
Als Easter Egg. Wen es interessiert, Season 3, Episode 13, die Episode heißt Ghost Facers und man sieht es am Ende der Episode an der Tür.
Na, jetzt musst du natürlich auch sagen, in welcher Family Guy-Episode der auftaucht.
Okay,
hast du nicht vorbereitet, dann egal.
Doch, das habe ich eben auf, eben bei dem anderen habe ich das dazu geschrieben.
Mhm.
Aber nicht in welcher Episode. Stimmt, aber der taucht halt in Family Guy und Greg the Bunny auf. Das kennt man, glaube ich, in Deutschland weniger, aber das ist halt auch so ein Parodieformat aus Amerika.
Okay.
Und da parodiert er sogar Szenen aus seinem eigenen Film. Also er ist da auch durchaus
Achso.
selbstreferenziell, was ich echt sympathisch finde. Und der Typ ist völlig fertig, aber irgendwie ist er sympathisch. Und das Beste an dem Ganzen ist sein bester Kumpel. Und warum der so witzig ist, das erzähle ich euch im zweiten Projekt.
Okay. Ja, aber er scheint dann ja einen gewissen, zumindest in kleinen Kreisen, einen gewissen Status zu haben.
Ja, der hat sogar mal zu Letterman geschafft. Also,
Okay.
er ist also durchaus,
Ja, krass, ist
durchaus
bisher
ein
an mir
Gesicht.
vorbeigegangen. Marc Borchardt
Also, wenn man,
heißt
genau. Also, wenn man den einmal gesehen hat, vergisst man den, glaube ich, auch nicht.
der Typ, ja.
Und wenn
Okay.
man ihn sieht, hat man das Gefühl, man hätte ihn schon mal gesehen, weil solche Typen kennt man irgendwie. Ja. Was an diesem Film auch noch witzig ist, ist, dass er nachträglich vertont wurde. Also ein Teil davon zumindest, weil die Dialoge alle nicht im ersten Versuch saßen und weil sie auch nicht
Alter.
die Mikrofone hatten, um das zu fixen. Deswegen hat das wirklich so einen 80s-Horror-Charme.
Ja, okay. Ah, fuck, jetzt habe ich natürlich Angst, dass du den Film bringst, den ich schon lange vor mir herschiebe. Tatsächlich auch schon mal kurz angefangen habe und dann total ätzend unterbrochen wurde. Gucken wir mal nachher. Ja, weil ich weiß jetzt, wer das ist.
Gut.
Hab eben nachgeguckt. Okay, jetzt muss ich noch, nee, jetzt musst du erstmal Punkte nennen, wenn es da noch welche gibt.
Da gibt es welche, zwar nicht viele, aber es gibt welche. Bei IMDb hat er eine 5,2
Oh.
und bei Letterboxd, da wissen sie es mehr zu schätzen, eine 3,1. Da scheint es schon eher Connoisseure dieses nischigen Horrors zu geben.
Mit
Mir hat das,
3,1
mir,
spricht er da schon von Connoisseuren. Okay.
naja, für einen
Ja, klar.
Zero-Budget-Kurz-Horrorfilm, den kein Schwanz kennt, finde ich eine 3,1. Also erstmal bin ich beeindruckt, dass es überhaupt einen Durchschnitt gibt.
Stimmt, dass denn so viele gesehen haben,
Und
ja.
3,1 ist jetzt gar nicht so scheiße. Und ich kann es verstehen. Also das ist kein Meisterwerk, aber den kann man sich wirklich gut angucken und man merkt halt diese Leidenschaft. Das ist mir immer schon mehr wert, weil diese Leidenschaft merke ich leider bei den, wo wir wieder einen Bogen haben, bei den meisten aktuellen Filmen irgendwie nicht mehr.
Ja.
Und das hier ist zwar handwerklich nicht top-notch, nicht mal ein bisschen, aber du merkst halt, dass er so doll Lust drauf hat und es so gerne möchte und den Durchbruch unbedingt schaffen möchte und nicht da irgendwie so einen halbherzigen Paycheck-Auftrag hinrotzt. Das finde ich schon schön.
Ja, ich habe mal witzig, ich habe da noch ein Projekt, was da auch irgendwie zu der ganzen Storyline passt. Das eben, also vor allem auch, was du eingangs meintest, ne, wo sich das hinentwickelt hat mit der Filmindustrie und wie es halt so mit aktuellen Filmen aussieht und wie sehr man die Leidenschaft in diesen Filmen vermisst. Und ja, haken wir erstmal kurz jetzt das Ding ab. Ich tippe auf 7 Punkte.
Das ist korrekt.
Schön.
Sehr schön.
Das kam rüber. Ja, geil.
Jo.
Ja, weil. Ich war, du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Es gibt aktuell eine Serie von Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja schon sehr viele in meinen Augen grandiose Serien jetzt zusammen gemacht haben. Und die aktuellste heißt The Studio. Und da spreche ich jetzt noch nicht
Vom
drüber,
Namen
weil
her habe ich
die,
es mitbekommen.
ja, die läuft aktuell. Gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Folgen jetzt so. Und ich habe da ein super interessantes Interview, beziehungsweise so eine Panel-Diskussion gesehen, wo Seth Rogen diesbezüglich gefragt, interviewt wurde. Und in der Serie geht es halt um ihn, als der dann in so eine Art Studiochefposition rückt, beziehungsweise es gibt eben noch den Studioboss über ihm, aber er ist jetzt halt so in der Fiction-Abteilung, darf er halt jetzt die Entscheidung treffen und ist halt der krasse Filmliebhaber und sagt jetzt, ja, wir drehen jetzt auf Film und scheiß digital und ich will richtige Regisseure haben, die noch Filmemacher sind und so und scheiß auf den Kommerz und bliblablub und kriegt dann aber halt irgendwie vom Studioboss aufgedrückt, ja, Big IP, ganz klar, sowieso. Das nächste Ding hier, Kool-Aid. Machen Kool-Aid-Film. Und er halt so, fuck, okay, wie kriege ich das zusammen, ne? So Filmleidenschaft und Kool-Aid, so vergiss es. Und dann kommt Scorsese mit einem Drehbuch an und der dreht das dann so hin, dass das der Kool-Aid-Film wird und er denkt so, geil, ey, ich hab das Rätsel gelöst, ich habe es geschafft, irgendwie einen richtigen Filmemacher in so ein vermeintliches Franchise zu drücken und jetzt machen wir einen geilen Film, obwohl da Kool-Aid draufsteht. Und dann läuft natürlich alles anders. Und dann hat jetzt Seth Rogen eben auf so einer Panel-Diskussion sich dazu halt geäußert und meinte, das beschreibt eben, da steckt halt sehr viel von seinen Erfahrungen und von seinem persönlichen Werdegang drin. Und dann hat er eben erzählt, wie das war, als er das erste Mal Amy Pascal kennengelernt hat, die ja eine super große Produzentin ist. Und er noch super jung, ne, damals halt mit Superbad im Nacken und total ambitioniert und noch recht blauäugig und ist super beeindruckt davon, wie viel sie über Film weiß und meint, er hat noch nie eine Person getroffen, die so tief in der Materie steckt und die so geil Bescheid weiß über alles und jeden. Und dann sagt er aber halt, klar, die muss dann ja auch mit David Fincher streiten und diesen Streit gewinnen und deswegen muss sie halt so viel wissen, ne? Und hat dann sich aber dann immer gewundert, warum jemand mit so einer offensichtlichen Filmleidenschaft dann aber eben auch so kommerzielle Filme dreht, die halt auch so ganz klar eben die Leidenschaft vermissen lassen oder wo du eben das Gefühl hast, die werden halt nur fürs Geld produziert. Und dann meinte er, dass er an einem Punkt, und ich glaube, das war nicht Amy Pascal, aber ein anderer Produzent hat ihm sehr zu Beginn seiner Karriere was Prägnantes gesagt, was bei ihm hängen geblieben ist und was halt bis heute irgendwie mit sich rumschleppt und was eben auch in dieser Serie drinsteckt. Weil der zu ihm gesagt hat, I got into this business because I love movies and now my job is to ruin them. Und das ist halt so krass, ne? Also dass, wenn man sich mal vor Augen hält, dass die ganzen Leute, die jetzt da in den Positionen sitzen, wo sie Entscheidungen treffen müssen, weil halt irgendein großer Telefonkonzern dahinter steckt und natürlich auf dem Papier das alles funktionieren muss und Geld machen muss, und die jetzt aber gezwungen werden, gegen ihren Instinkt von, wie sie Filme lieben und was sie gerne machen würden, und halt da einfach gezielt Entscheidungen treffen, die das verhindern, weil das wichtiger ist, dass am Ende das Geld gemacht wird. Und dann haben wir eben halt den Minecraft-Movie oder sonst was.
Ja.
Und
genau den.
Naja, aber es funktioniert in den Kinos, ne? Also ansatzweise, und das gibt denen dann halt leider wieder recht. Und das ist aber schon auch interessant, wenn man sich eben vor Augen führt, dass diese Leute ja nie mit bösen Absichten irgendwie in dieses Business gegangen sind. Natürlich wollten alle geile Filme machen. Natürlich sind da alle gelandet, weil sie eine Leidenschaft für Filme haben. Und wie aber halt das Business sich dahin gedreht hat, dass das halt so geworden ist, das, weißt du, das hat ja auch niemand, ist ja hingegangen und gesagt, so, jetzt machen wir das alles ganz böse und jetzt machen wir nur noch Scheiß, damit alle anschließend sauer auf uns sind und wir nur noch Geld verdienen. Sondern es ist halt eine Entwicklung, ne? Und so wie die Konzerne jetzt aufgestellt sind, muss es halt sowas geben, damit andere kleinere Sachen überhaupt erst möglich sind. Aber wie eben da auch solche Leute in solchen Positionen halt irgendwie leiden, die aber von uns nur gehasst werden, weil sie eben sowas wie so ein Minecraft, das heißt Minecraft, ne? Der aktuelle Film, ja. So wie so einen Film machen, weißt du? Wo die von uns natürlich nur Hass für bekommen, aber das sind trotzdem Leute, die halt Filme lieben, die überhaupt in dieser Position gelandet sind. Das ist schon krass, absurd, ey.
Ich finde es auch immer irgendwie unreflektiert dann auf so, Kathleen Kennedy ist ja auch einer, auf die gerne eingeschlagen wird, wenn wieder irgendein Star-Wars-Projekt scheiße ist.
Ja.
Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, sowas zu sagen. Auch die Menschen, die müssen das zwar entscheiden, aber am Ende sind wir das, die das steuern. Solange es Leute gibt, die sich die Scheiße angucken, wird die Scheiße halt gemacht. Mhm. Und wenn ich möchte, dass was Geileres anderes gemacht wird, dann muss ich halt mich und andere Leute dazu bewegen, sich das anzugucken. Denn wenn sich das keiner anguckt, wird es halt nicht gemacht.
Das ist der Punkt. Und solange sich halt eben mehr Leute die Scheiße angucken als die geile Scheiße,
ja,
ist logisch, dass davon mehr produziert wird.
In Deutschland große Diskussionen hier, Fußball-Streaming-Dienste musst jetzt 4 Stück haben, um alles zu gucken. Ja, ihr habt das Abo doch trotzdem. Ihr könnt es durch Unterlassen steuern, aber ihr wollt es doch trotzdem gucken. Also abonniert ihr alles und alle machen Geld. So super. Und ihr regt euch auf und werdet euch für immer aufregen, weil ihr Deutsche seid.
Tja.
Man kann das mit seinen Konsumentscheidungen durchaus minimal beeinflussen.
Ja, eben. Und ich finde es dann halt auch cool, dass dann Leute wie Seth Rogen, wo, wie er selber sagt, halt unfassbares Glück gehabt hat, in dieser Position gelandet zu sein und so einen Werdegang gehabt zu haben, der aber eben den Einfluss, den er hat, halt dann nutzt, um coole Sachen zu machen. Weil das ist natürlich auch satirisch aufgezogen, das Ganze. Und ich habe heute auch noch ein Projekt, was auch in die Richtung geht. Und deswegen, es gibt schon, finde ich, halt auch Sachen, die belegen, so, es gibt Filmemacher, die sehr wohl auf dem Zettel haben, in welche Richtung das geht, und die aber auch versuchen, das irgendwie kreativ umzusetzen und halt nicht nur sich beschweren.
Ja. So. Eben.
Weil die Leute, die es dann machen, das ist halt nicht so, als wäre da einer mit bösen Absichten. Ne? Also klar geht es ums Geld machen und natürlich wäre das schöner, wenn es mehr so Leidenschaftsprojekte gibt, aber wenn damit niemand Geld verdient, dann könnten wir das halt auch nicht machen.
Eben. Also wenn die Leidenschaft muss sich halt auch lohnen und klar würde man lieber 5 Ari Aster-Filme pro Jahr sehen, die aber allesamt, ja, zumindest der letzte hat, glaube ich, Beau Is Afraid hat, glaube ich, nicht gut performt. Mhm. Und dann kommt halt Blumhaus und ballert diese 5 Millionen Filme am Fließband raus, die allesamt scheiße sind, aber trotzdem 120 Millionen machen.
Eben, ja.
Ja, warum sollte er damit aufhören? Mhm. Wenn du eine Marge von 50 bis 100 Millionen pro Film machen kannst, ja, rate mal, was du dann machst.
Ja. Naja, eben. Also, und die Leute müssen halt auch, ne, also gerade wenn du so ein Studio betreibst, so irgendjemand muss halt das Licht anhalten und das muss bezahlt werden, so. Klar. Ja, eben. So, jetzt haben wir hier ein Plädoyer für mal wieder für Filme und Filmlandschaft gehalten, wie sowieso der ganze Podcast. Und jetzt geht's um den nächsten Film und das ist was sehr Aktuelles. Aktueller Kinofilm aus diesem Jahr, 2025, heißt im Original Novocaine. Und du hast wahrscheinlich vom Film mitbekommen, hast du auch mitbekommen, wie der herrliche deutsche Titel lautet?
Ja, ich hab's aber gerade vergessen. Der hat so einen richtig pannen Namen. Irgendwas mit Pain, oder?
Mhm, klar.
Mr. No Pain oder so?
Sehr gut, ja.
Ja. Es ist also wirklich fantastisch. Dieses Poster sieht auch aus, als wenn es direkt aus der Hölle wäre. Naja.
Ja, wobei, das geht ja, glaube ich, nicht auf den deutschen Verleih jetzt, ne? Wobei, ich kenne, glaube ich, nur das US-Poster. Ich weiß gar nicht, wie... Wobei, doch. Nee, stimmt, das war's. Weil ich hatte es nämlich neulich mit Gästen davon, als wir uns Mickey 17 angeguckt haben, ging es drum so, stand mir vor dem Poster und ich habe ihn gefragt, welcher interessiert dich, welcher nicht und so. Damit ich jetzt eben auch, wenn er in Barcelona ist, mir halt... Damit ich weiß, welche Filme ich gucken kann, ohne dass er hinterher weint. Und das war jetzt einer davon. Und das Poster, was du auf Letterboxd siehst, ist ja dieses mit dem gelben Hintergrund, ne? Mhm. Ja, eben. Und es gibt aber noch eins, was dunkel ist, wo er halt einfach sehr vermöbelt aussieht. Und das hing auch eben bei uns in den New York Kinos.
Ja, das war so ein Film, da habe ich gedacht, ach, guck mal, Kick-Ass, Nobody, alles in einem, juhu, habe ich ja noch nie
natürlich
gesehen.
Natürlich, ja, nee, das ist auch überhaupt kein wirklich neues Konzept, das stimmt schon. Und das ist auch einer dieser Filme, der dann auf IMDb mit den Schlagworten One Person Army fährt, wie so ziemlich jeder Jason Statham-Film und etliche, die es in die Richtung gibt. Das Ding ist, ich stehe auf solche Filme. Na, weil also John Wick ist im Grunde halt auch sowas. Und
Boy Kills World mochtest du ja auch gerne.
Eben, und mich unterhält das meistens, vor allem wenn die Action halt wirklich gut gemacht ist, so dann reicht mir das oft schon irgendwie, dass ich eine gute Zeit habe. Also ich brauche es dann bei solchen Actionfilmen.
Könnte mir für einen Sonntag auch rein.
Hä?
Könnte mir für so einen Sonntag auch taugen. Also gucken werde ich den irgendwann.
Ja, weil eben, also John Wick ist jetzt auch nicht tiefgründig, was die Handlung angeht, aber ist halt sehr straight dabei und funktioniert, finde ich. Sehr, sehr gut. Ja. Und jetzt nochmal zurück zum Titel, weil ich kann diesen Ansatz verstehen, dass sie sagen, Novocaine ist, weil das ist ja ein Medikament und dass du weißt wahrscheinlich, was es ist. So viele Leute in Deutschland haben halt, weil es ein Markenname ist, haben halt damit nichts am Hut. Ne?
Ja,
so, und deswegen verstehe ich den Ansatz zu sagen, wir müssen irgendwie im Titel halt übersetzen, dass das da um eine Schmerzunempfindlichkeit geht. So, weil,
ja, man würde ja wahrscheinlich auch keinen Til Schweiger-Film, der Ibuprofen heißt, in Amerika vermarkten.
Nee, eben. Und also jetzt zur Erklärung, Novocaine ist halt ein Lokalanästhetikum, was vor allem, glaube ich, bei Zahnärzten eingesetzt wird. Ne? Und das führt halt einfach dazu, dass du betäubt bist und keine Schmerzen empfindest. So.
Ja.
Und das, das erzählt hier natürlich über den Titel was über unsere Hauptfigur. Und deswegen wollten sie das halt irgendwie übersetzen und sind gelandet bei Mr. No Pain.
No Pain, No Gain.
Ja. Okay, aber du hast davon mitbekommen, ja. So, aber das ist jetzt eben einer dieser kleineren oder mittleren budgetierten Filme, weil der hat 18 Millionen gekostet. Und damit natürlich weit entfernt von so einem riesen Blockbuster. Und ja, ist auch kleiner Cast und so weiter, insgesamt halt ein relativ kleines Projekt. Aber ich finde es irgendwie, fand es sehr charmant von der Aufmachung, deswegen wollte ich sehen. Zumal ich auch mit der Hauptfigur recht viel anfangen kann, weil Nate, also Nathan, der wird von Jack Quaid gespielt. Und der ist ja mal spätestens durch The Boys dann doch irgendwie bei sehr vielen Leuten auf dem Radar gelandet, aber jetzt auch, glaube ich, aktuell in Companion auch zu sehen, aber der hat eh schon wahnsinnig viel gemacht. Der spricht auch echt viel, also ich sehe den immer oder höre den immer wieder halt in so animierten Serien. Und er hat mittlerweile 65 Credits, was man halt, gerade wenn man den erst durch The Boys entdeckt hat, auch nicht denken würde. Der hat schon echt eine ganze Menge gemacht. Ja, und der spielt eben Nathan Kane. Und daher auch Novocaine, ne, weil das ist nämlich sein Spitzname, wie wir dann an einem späteren Zeitpunkt im Film erfahren. Steigt erstmal damit ein, dass wir den bei seinem Alltag sehen. Das ist so ein sehr sanftmütiger, recht introvertierter Typ. Der arbeitet als stellvertretender Manager bei so einer Kreditgenossenschaft. Kreditgenossenschaft, so rum, what the fuck. Ja, die vergeben Kredite, so. Und das Ganze in San Diego. Und ich finde sowieso Jack Quaid, ich habe auch mal in einem Interview gelesen, dass der so als der Tom Hanks unserer Zeit bezeichnet wurde, was ich recht passend finde, weil er halt archetypisch ist er dieser perfekte Everyman. Was halt Tom Hanks auch super abdeckt. Ne? Ist einfach so der Durchschnittstyp, den du erstmal irgendwie in jede Situation packen kannst, weil er eben einfach so als Normalo halt überall durchgeht. Und damit finde ich den halt schon mal perfekt besetzt. Also er ist jetzt ein super durchschnittlicher Typ. Jetzt ist aber eben der Clou, dass er so eine angeborene Schmerzunempfindlichkeit hat. An einer Stelle erklärt er das auch, dass das eben so ein angeborenes Ding ist, was halt zur Folge hatte, dass er seine komplette Kindheit im Krankenhaus verbracht hat, dementsprechend abgeschottet war von der Außenwelt und demzufolge natürlich auch gar keine Freunde hat. Jetzt ist er als erwachsener Typ an dem Punkt, wo er über so ein Online-Spiel einen besten Freund hat namens Roscoe, den er aber noch nie in real life getroffen hat, also nur übers Videospielen kennt und ansonsten fährt er halt so seinen Stiefel beim Job und hat ansonsten wenig Freuden im Leben, weil er halt auch vor allem Angst hat, weil dadurch seine Schmerzunempfindlichkeit hat er halt auch etliche Verletzungen schon gehabt, ne, weil er halt das nicht rafft, wenn er irgendwo in den Nagel tritt oder so, dann merkt er das halt erst, wenn er irgendwo eine Blutspur hinter sich herzieht. Und so hat er halt auch Angst zu kauen, nimmt Nahrung deswegen erstmal nur in flüssiger Form zu sich, weil er halt sagt, wenn er sich seine Zunge abbeißt, kriegt er das gar nicht mit.
Oh, krass. So.
Also eben wenig Spaß im Leben aktuell.
Alessandro hat doch so einen Kumpel, der das auch hat, ne?
Eine Schmerzunempfindlichkeit?
Ja. In der Folge als Gast da haben die darüber gesprochen, dass Alessandro einen Kumpel hat, der auch schmerzunempfindlich ist und der auch nicht schläft.
Ach ja, okay, genau, ich erinnere mich. Mhm.
Ja, also Mr. No Pain ist, den gibt's wirklich.
Mr. No Pain und No Sleep, Alter, was eine fiese Kombi, ey.
Ja, No Pain Till Brooklyn.
Schick.
Ja.
Okay, wenn still ist.
Kombi.
Ja. So, und jetzt gibt es natürlich den Punkt in der Handlung, wo das Ganze kippt, weil er plötzlich bei der Arbeit eine Kollegin kennenlernt und die ein sehr romantisches Interesse an ihm zeigt, ein großes romantisches Interesse an ihm zeigt und er jetzt aber halt aufgrund seines Zustands oder seiner Krankheit und vor allem natürlich aufgrund seiner Unerfahrenheit mit Frauen, zögert er natürlich sehr, aber sie ist da sehr überzeugend und so kommen die zusammen, beziehungsweise verbringen eine Nacht zusammen und er ist halt im siebten Himmel. So, jetzt am Tag darauf überfällt diese, wird er bei der Arbeit, oder wird seine Filiale bei der Arbeit von Gangstern überfallen. Da kommen drei Typen als Weihnachtsmann verkleidet in diese Filiale, ballern um sich und zwingen den Filialleiter, den Safe aufzumachen. Der macht das nicht, also wird er erschossen. Und dann nehmen sie Sherry als Geisel. So, und dann kommt die Polizei und will erstmal alle befragen und so weiter. Und er weiß aber, weil er sich eben mit diesen Risiken bei Kreditvergaben beschäftigt, weiß er halt auch, dass das statistisch gesehen die ersten drei Stunden bei so einer Geiselnahme halt entscheidend sind und er jetzt nicht abwarten will, was die Polizei da macht und der jetzt eben auch seine neu gewonnene Freundin natürlich retten möchte. Also macht er sich dann allein auf den Weg, die zurückzubringen. Und da ist halt wirklich nur die Schmerzunempfindlichkeit die Superkraft, weil es ist jetzt hier nicht so, dass er dann plötzlich irgendwie krasse Kräfte entwickelt oder plötzlich irgendwelche Kampfskills hat, sondern er denkt zwar mit, aber natürlich hat er auch Angst und so weiter, auch wenn er keine Schmerzen empfindet. Ne? Natürlich ist er nicht unverwundbar, im Gegenteil, der wird halt dann im Verlauf des Films ziemlich vermöbelt. Aber steckt natürlich alles recht gut weg. So, es geht dann halt auch eher am gewissen Punkt drum, seinen Körper noch am Laufen zu halten. Weil Schmerzen gibt es ja nicht, aber ja, eben, wenn dann halt jemand irgendeinen Knochen bricht, so, dann ist das natürlich trotzdem mit Einschränkungen verbunden.
Auf sowas stehe ich ja ein bisschen. Also auf so ein Konzept.
Ja, eben, das, und das ist natürlich nicht groß neu, aber es ist in seiner Einfachheit halt irgendwie eben auch recht unterhaltsam. Mhm. Und natürlich geht es jetzt darum, was die sich da halt einfallen lassen, wenn es in Richtung Kills geht, ne? Oder wie dann so die Action aufgezogen ist. Und das Schöne daran ist, du hast hier hauptsächlich Practical Effects.
Oh, das ist gut.
Das spricht halt schon auch sehr für den Film.
Das macht mir auf jeden Fall schon mehr Bock drauf.
Ja, also klar, ich meine, da geht eine Stunde 50, ist aber halt Rated R so. Das heißt eben, es wird dann stellenweise schon auch blutig oder halt heftig. Jetzt fließen nicht Unmengen Blut, aber wie gesagt, der Typ wird halt schon oft hart vermöbelt. Und ist schon auch an vielen Stellen, finde ich, recht witzig. Aber ich mag eben auch Jack Quaid und seinen Humor. Der Gegenpart, Sherry, wird von Amber mit Thunder gespielt. Die, weiß nicht, hast du Prey gesehen?
Mhm. Ja.
Ja, sie war die Hauptrolle in Prey und Serienfans kennen die auch aus Legion. Und ja, die Dame ist ja schon ganz gut dabei mittlerweile und sie ist hier die weibliche Hauptrolle.
Und die mochte ich auch sehr gerne in Prey.
Ja, die ist
von daher
auf jeden
Fall. Passt das. Ich stelle mir das so vor, dass es hier einige Kills gibt, die so aus Versehen stattfinden. Das könnte schon Humor bringen.
Ja, ja, logisch, ja. Ein paar Sachen sind da auch wirklich schön. Aber natürlich hast du halt auch, ich will es nicht Leerlauf sagen, aber du hast halt natürlich zwischendurch auch eben so Dialogmomente, wo halt die Handlung anderweitig irgendwie vorwärts kommen muss. Trotzdem ist das Ganze recht kurzweilig gehalten, ne? Geht eine Stunde 50 und ist eben damit vollkommen okay. Also der hätte wahrscheinlich auch nochmal eine Ecke kürzer sein können. Aber ging mir jetzt nicht so, dass dann irgendwie das Gefühl hat, jetzt machen sie noch einen Turn und noch einen Turn oder so, dass das irgendwie, dass da die Handlung zu viele Schlenker macht.
Mhm.
Und auch wenn hier so ein paar Dinge passieren, die man wahrscheinlich als generisch bezeichnen könnte, ist das Ganze dann doch recht charmant verpackt.
Ja, also ist ja wahrscheinlich auch im Vergleich zu so Boy Kills World dann mal deutlich unblutiger, oder?
Ja, ja, klar.
Okay, weil der ist ja auch eigentlich ein bisschen zu lang, aber der zieht ja seine Schönheit aus der Gewalt.
Mhm. Naja, und die schraubt er ja dann auch immer so ein bisschen weiter hoch, ne? Ja. Nee, also hier geht's eben, wie du schon gesagt hast, ja auch richtig erkannt, also hier gibt's dann eher so diese zufälligen Momente, ne? Und das hat natürlich eine gewisse Komik, sowieso auch seine Art, dass er natürlich als Typ eher den Konflikten aus dem Weg gehen möchte und jetzt aber halt in die Situation kommt, dass er dann natürlich da auch immer wieder über sich selbst rauswachsen muss, so, weil es die Situation erfordert, aber es ist eben alles sehr geerdet gehalten. Das ist jetzt nicht so, als würde er dann plötzlich krasse Superskills entwickeln oder so.
Ja.
Nee, also die bleiben den Figuren da recht treu. Ja. Das ist ganz cool. Deswegen kann ich auch mal erzählen, wer hier Regie geführt hat. Das war nämlich ein Paar, die alles zusammen machen. Dan Burke und Robert Olsen heißen die. Im 2019 einen Film namens Villains gemacht, von dem man was gehört haben könnte, oder 2022 Significant Other. Beide mit Micah Monroe. Also Fans von ihr haben da wahrscheinlich schon mal was von gesehen. Und geschrieben hat das Lars Jacobsen, der nahezu nichts anderes groß gemacht hat, 4 Credits. Aber es ist eben auch eine recht straighte Story, auch wenn es jetzt eben nicht das Rad komplett neu erfindet. Was halt auch noch einigermaßen oder so ein bisschen so ein USP des Films noch ist, du hast dadurch, dass halt die Hauptfigur keine Schmerzen empfindet, verändert sich die Action natürlich auch ein bisschen. ne, weil du, also vor allem was so Stuntwork angeht, und das, ich habe da auch ein Interview gelesen mit Jack Quaid, war recht interessant, weil er halt erzählt hat, dass er durch seine Arbeit bei The Boys oder auch schon, der hat ja ganz früh, so einer seiner ersten Rollen war ja, glaube ich, in eine Kleiderrolle in den Hunger Games. Also in einem von den Teilen. Und da hat er halt erzählt, dass er da schon eben Stunt-Training bekommen hat, und da ist natürlich immer, die halbe Miete ist immer, wie verkaufst du den Impact? Na, also, und das ist natürlich mit Schmerzdarstellung verbunden. Und jetzt hast du aber hier halt eine Figur, wo du das Ding komplett abstellen musst. Na, und damit musste er sich erstmal halt vieles wieder abtrainieren, weil natürlich auch von The Boys und so, du bist es halt einfach bist dran gewöhnt, ne? Wenn du halt einen Schlag kassierst, dann musst du entsprechend den Schmerz verkaufen, und das ist halt hier, darf hier halt nicht stattfinden. Und so insofern halt erstmal nochmal dann das abtrainieren und dann in die andere Richtung trainieren, und da hat er sich wohl sehr auch von Stummfilmstars inspirieren lassen, weil er gesagt hat, so Leute wie Buster Keaton oder so, früher wurde das halt genauso inszeniert. Die Leute haben reihenweise in die Fresse bekommen und haben aber gar keine Reaktion gespielt. Na, außer die irgendwie die Kopfbewegung, aber halt gar keinen dazugehörigen Schmerz. So, weil das alles eben, die Komik darüber entstand, dass du quasi einstecken konntest ohne Ende. Ne? Und da hat er sich eben so ein bisschen an denen orientiert, und das finde ich irgendwie recht spannend. Weil es halt im Grunde keine echte Reaktion ist dann auf den Schlag. Ne? Und das ist eben hier, wahrscheinlich war das hier die Herausforderung fürs Stunt-Team, dass du halt du erzählst den Impact von den Schlägen, ohne den dazugehörigen Schmerz zu erzählen.
Das ist halt also so wie Bud Spencer.
Bisschen was anderes. Naja, aber bei Bud Spencer, ja okay, also bei Bud Spencer, wenn er einsteckt, stimmt, ja. Aber wenn er austeilt, dann lebt es natürlich schon auch stark davon, dass die Leute halt jammern.
Ja, wenn er einsteckt, passiert ja gar nichts.
Ja, eben. Und das ist halt, ich meine, er wird hier halt schon durch die Gegend gewirbelt, ne? Weil er ist ja physisch jetzt nicht, ist ja kein Dave Bautista oder so.
Nee, der ist eher so wie ich.
Ja. Und deswegen, ja, das ist, ich fand das schon irgendwie gut. Auch wenn es jetzt eben das Rad nicht komplett neu erfindet.
Ja, das ist so ein Film, da könnte ich, glaube ich, vorher sagen, wie ich den finde. Also den könnte ich vorher raten bei mir selber. aber den werde ich mir trotzdem angucken, weil ich weiß, dass ich den so finden werde. Also ich tippe mal, der landet bei mir zwischen 6 und 7. Mhm. Und das ist für einen Film, der mich kurz mal unterhalten soll, völlig, völlig ausreichend.
Ja, ging dir das mit Nobody hieß der, ne? Ging das da auch so?
Den fand ich ein bisschen besser, aber...
Ja, ich nehme mich auch.
Mit Boy Kills World ging es mir zum Beispiel so. Das war auch so ein 7, 7,5 Ding. Den fandst du ja nochmal deutlich geiler, aber der ging bei mir halt auch so gut durch. Und ja, kann man gut machen, unterhält mich, macht Spaß. Ich mag halt den John Wick-Style extrem gerne, deswegen kommen die bei mir immer ein bisschen besser weg, weil die halt optisch so geil aussehen.
Das stimmt, der sieht natürlich richtig fett dabei aus, ja. Klar, ja, da also merkst du aber halt auch so, das Budget dann, ne?
Ja, also wenn ich gerade so bei dem vierten Teil an diese Top-Down-Sequenz denke, so das ist für mich eine 11 von 10.
Ja, aber dann noch mit Regen und allem Shit, also klar, ja, aber das kostet natürlich einen Arsch voll Geld, logisch.
Ja.
Ja. Ja, ich merke immer,
unterhält mich immer gut.
Also da ist John Wick jetzt natürlich kein gutes Beispiel, aber sonst ist ja eben auch oft, die Comedy hat ja bei sowas auch oft einen gewissen Stellenwert, und ich merke halt schon, die Balance von diesen beiden Genres, das ist bei mir oft ein Thema dann. Deswegen fand ich wahrscheinlich Boy Kills World auch so geil, weil das halt richtig derbe Action mit, für meinen Geschmack halt geiler Comedy war. Mhm. Und natürlich hast du bei John Wick.
Ja, wenn
Wick
das dann zündet.
Ja, eben. Ja. Und hier ist das wahrscheinlich alles ein Ticken harmloser, aber trotzdem unterhaltsam. So, jetzt habe ich eigentlich nur noch Punkte. Ja, 6,6 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 58 und Letterboxd 3,2. Ist aktuell bei einem Einspiel von knapp über 32 Millionen, also der große Wurf ist das natürlich auch nicht. Aber ich bin froh, dass dann eben auch trotzdem Filme mit so einem Budget überhaupt im Kino stattfinden. Weil das ist wahrscheinlich die Sorte Film, wo halt die meisten Leute sagen, ja mein Gott, das reicht aber halt auch im Stream.
Ja, und ich glaube auch ein paar von den Supportern waren da drin, weil der wurde im Supporter-Channel auch schon diskutiert.
Ach, okay.
Also ich glaube, so ein paar haben sich da reingefunden und sich den angeguckt und fanden den halt auch alle so, ja, 6 bis 7 Punkte, glaube ich.
Mhm.
Aber dir traue ich eine 7,5 zu.
Ja, Mensch, 7 sind's. Ich dachte noch die ganze Zeit, als du schon sagst, so, ja, für mich wäre das halt so ein 6-7-Punkte-Ding, denke ich mir so, ja, okay, siehst du, ich als alter Optimist da wieder bei den 7 landen, das schießt du sogar drüber hinaus. Hey, also ich habe mir 7 notiert, 7,5 wäre ich auch fein mit, aber das mache ich jetzt natürlich nicht.
Nee, also hätte auch genauso gut eine 7 sein können. Ich war ein bisschen am Schwanken, aber ich dachte so, weil du so einen Softspot für sowas hast, könnte das auch etwas euphorischer ankommen.
Ja, also aber eben, ist ja, okay, ist solche Punkt. Filme, da ist bei mir schon manchmal auch richtig viel drin, weil ich glaube, bei Nobody war ich, glaube ich, sogar bei 8,5 oder so. Also das können, und eben Boykins World 9, also ne, ich finde, das können schon richtig spaßige Filme sein. Der ist jetzt von allem so ein bisschen weniger, glaube ich.
Ja, aber es ist ja auch in Ordnung, halber Punkt daneben ist immer okay. 3 Punkte daneben ist was anderes.
Ja, genau. Also 10 Punkte. Nein, das nicht. So, jetzt kommt der Hauptfilm, ja?
Genau, jetzt kommt der Grund, warum ich Coven überhaupt geguckt habe. Mhm. Und dieser Grund ist eine meiner großen Leidenschaften, nämlich Dokumentationen über Filme.
Ich hab's geahnt. Verdammte Axt.
Und das hier ist eine Dokumentation, die ist laut der International Documentary Association in den Top 20 der besten Dokumentarfilme, ist einer der laut New York Times einer der 1000 besten Filme aller Zeiten, ist ein volle Punktzahlfilm von Roger Ebert und die Rede ist von American Movie.
Ja, ich hab's geahnt und befürchtet, jetzt rutscht er in ewige Ferne. Ich werde ihn nie sehen.
Ja. Ja, das ist das Problem an dem Podcast, ne?
Ja, ja. Aber nee, also die von dir aufgeführten Listen und alles, das habe ich natürlich auch mitbekommen. Deswegen dachte ich so, wie zur Hölle, warum habe ich diesen Film noch nicht gesehen? Es geht ums Filme machen und ja, klar.
Ja, ist von 99, wurde da in Sundance aufgeführt, hat auch gleich den Grand Prize der Jury gewonnen für die beste Doku. Wurde also groß gefeiert. Und der für diese Doku betrachtet eben genau das, was Coven ist, nämlich die Produktion von Coven. Einfach wie die Geschichte von Mark Borchert gelaufen ist, wie er erst Northwestern realisieren wollte und dann halt da gelandet ist bei dem Film, den ich gerade besprochen habe.
Okay.
Und ja, wir fangen hier halt wirklich ganz am Anfang von Northwestern an. Man sieht, es wird auch schon gedreht. Man sieht auch ein paar Szenen aus dem Film. Aber das Projekt ist so, weiß ich nicht, 4-5 Wochen in der Produktion und in der Mache. Er ist nebenbei noch fleißig am Schreiben, immer an seiner Schreibmaschine. Muss man sich 1999 auch mal vorstellen. Hätte man auch schon anders machen können. Aber er ist halt noch richtig oldschool. In seinem Trailer geht halt auch nicht anders. Und er bemüht sich halt mit Freunden und auch anderen Unterstützern und auch Schauspielern, die er dafür engagiert hat, halt Northwestern umzusetzen. Aber die verlieren halt ein bisschen den Glauben daran, dass das was wird. Und so verändert er dann seinen Plan und möchte erstmal einen Film fertigstellen, den er schon angefangen hat, aber Jahre zuvor. Und das ist halt eben Coven. Und das ist auch der Grund, warum der Film so aussieht, wie er aussieht. Weil ein Teil davon schon deutlich vor 97 entstanden ist. Ah. Also er hatte den schon mal angefangen, aber irgendwie nie fertiggestellt. Mhm. Und so greift er sich jetzt halt an seinen besten Kumpel. Das ist Mike Schenk. Und Mike Schenk ist das Highlight überhaupt. Dieser Typ ist, wie sagt man das, ohne das irgendwie ekelhaft zu meinen, aber der ist halt nicht der Hellste. Aber der ist so ein grundlieber Typ einfach. So der, also der versteht fast nichts, was Mark von ihm möchte, so an filmischem Wissen. So wenn er irgendwas holen soll oder irgendwas machen soll am Set, dann versteht er das in der Regel nicht. Und wenn Mark versucht, ihm zu erklären, warum das so geil ist und warum dieser Shot so aussehen muss und warum das so ist und wie die Szene werden soll, versteht er halt nichts von. Aber trotzdem hält er halt zu seinem besten Kumpel und unterstützt ihn mit allem, was er hat.
There's a chance that you might not be right in the head.
Ja, sehr schön.
Genau. Und das ist halt auch so geil, wie Mike dann erzählt, wie die beiden sich halt kennengelernt haben. Und er hat so einen ganz interessante Art zu reden, weil du merkst schon, okay, Grammatik und alles ist nicht sein zweiter Vorname. Und er wollte einfach nur richtig hart feiern an einem Abend, aber keiner von den anderen Leuten wollte. Und dann war aber Mark da und Mark hatte eine Flasche Wodka dabei. Und die haben sie dann auch zusammen getrunken. Oh. Und seitdem trinken sie immer eine Flasche Wodka und das macht ihn glücklich. Und genauso erzählt er das halt auch. So, ja, okay. Since then we always drank Wodka. And that makes me happy. Also es ist einfach, der ist einfach glücklich mit seinem Dasein und das irgendwie berührt mich das.
The Simple Jack, okay.
Genau. Mhm. Ja, und hier wird dann halt auch klar, oder hier wird dann halt auch erzählt am Anfang, dass es eben nicht Coven ist, sondern Coven, weil Coven klingt viel zu sehr wie Oven und das, darum geht es in dem Film nicht.
Das ist auf jeden Fall eine legitime Begründung, ja.
Genau.
Aber ja. Jetzt ist ja, du meintest ja, Coven war nur so das Vehikel, um eigentlich Northwestern zu drehen.
Genau.
Richtig? Was haben die denn, erfährt man, muss man ja in der Doku irgendwann erfahren, was streben die denn für ein Budget an, für diesen Northwestern?
Also, was für ein Budget die dafür brauchen, haben sie gar nicht erwähnt. Er wollte halt nur die Menschen erstmal dann schnell ausbezahlen. Weil die Schulden ihn halt immer mehr aufgefressen haben. Er bekommt ganz am Anfang einen Stapel an Post mit Rechnungen, wo er sagt, okay, das geht nicht. Und da ist er halt gerade dabei, Northwestern zu machen. Mhm. Und dann hat er sich halt dann schnell überlegt, dass er erst Coven fertig drehen muss, um so und so viel davon, also er wollte dann halt diese 3000 mal 15 Dollar verkaufen, damit er auch seinem Onkel Bill Geld wiedergeben kann, weil der hatte dann irgendwann ja auch nichts mehr. Mhm. Und die wussten alle dann, seine ganze Familie, nicht mehr so recht, wovon sie dann leben und klarkommen sollen. Deswegen wollte er dann diesen Kurzfilm schnell fertig machen und den dann uraufführen, damit er die Schulden und seine eigenen erstmal tilgen kann und dann mit Northwestern weitermachen kann.
Okay.
Also der war halt so verschuldet, dass er nicht mal mehr die Schauspieler bezahlen konnte, die er da bei Northwestern am Set haben wollte. Und dann hat er gesagt, okay, da müssen wir jetzt erst weitermachen. Mhm. Und wollte dann Coven zuerst beenden und das hat er sich, ich glaube auch nicht, dass er das so gerechnet hat, wie das nötig gewesen wäre, um Northwestern fertigzustellen.
Nee, eben, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du da die 45k und dann ziehst du noch ab, was du für Produktionskosten hast mit VHS und Co. Ja. Also ja, dann, also was willst du denn mit irgendwie 40.000 und dann musst du erstmal davon noch Schulden tilgen und dann, womit willst du den restlichen Film drehen, Alter? Was ist das für eine Rechnung?
Ja, eben. Das ist
aber
ganz,
was wird,
ganz,
über
ganz
was für einen Zeitraum erzählen die das denn? Das finde ich bei Dokus immer irgendwie wichtig zu wissen oder interessant zu wissen. Was wird da für ein Zeitraum abgedeckt?
Das sind so ungefähr 2 Jahre.
Okay, ja, das ist ja schon was länger.
Ungefähr. Ja, also der Chris Smith, der die Regie hier gemacht hat, der hat ihn halt begleitet. Auch bei den ganzen Dreharbeiten von Coven dann halt. Und das geht irgendwo so, also Coven ist ja 97 rausgekommen, das geht irgendwo anderthalb Jahre vorher los.
Okay.
Und endet dann mit der Uraufführung von Coven und man sieht noch ein bisschen was danach, also muss es irgendwo so Ende 97, 98 noch reingehen, also ich würde mal sagen so 2 Jahre. Mhm. Weil man sieht am Ende noch einen der letzten Aufnahmen von seinem Onkel Bill, der ist nämlich kurz nach dem Release von Coven dann verstorben.
Okay.
Und ja, er hat die Uraufführung in einem Kino da vor Ort gemacht und hatte eine Schlange um den Block. Also die Vorstellung war halt auch sehr gut ausverkauft und die Leute haben auch danach seine VHS gekauft. Bis 2004 hat er insgesamt hatte knapp 5000 VHS verkauft für 15 Dollar. Mhm. Also er konnte seinen Onkel dann theoretisch ausbezahlen, aber er ist halt kurz danach leider gestorben.
Nochmal Geld gespart.
Da hat er dann nochmal Geld gespart, ja.
Oh Mann, okay, das klingt alles wild, aber geil, ich stehe auf sowas.
Ja, und das...
Wie ist das dokumentarisch aufgezogen? Weil haben wir immer wieder diese O-Ton-Momente oder wird dann mit der Person hinter der Kamera interagiert?
Du hast quasi dauerhaft, du hast Interviews, aber nicht nachträglich, sondern währenddessen. Mhm. So, also du siehst größtenteils wirklich die Dreharbeiten, wie einfach draufgehalten wird, wie jetzt Mark Borchardt mit Mike eine Szene plant oder wie er eine Szene mit seinem Onkel umsetzt und 60 Mal ihn einen Satz wiederholen lässt, bis er das so hat, wie er das haben will. Okay. Und sein Onkel irgendwann halt durchdreht und es immer wieder falsch sagt, weil er sich es nicht merken kann. Und wie sie ein paar Szenen gedreht haben, auch ein paar Gore-Szenen, wo ein Messer in Bein gestochen wird und wie sie dann mit der Kamera da auf einer Küchenplatte hockten und nach oben, nach unten zu filmen und so. Also es ist wirklich viel behind the scenes und du hast zwischendurch halt immer dazwischen geschnitten, dann nahezu tagesaktuell dann Interviews mit den Leuten, die hier dabei sind. Also mit seinem Onkel, mit ihm selber, mit seinem besten Kumpel, mit den Darstellern, die hier dabei waren. Ein paar davon waren ja tatsächlich sowas wie Schauspieler, nennen wir sie mal. Und das ist halt immer wieder so dazwischen. Also sehr, sehr cool aufgezogen.
Ja, aber auch klingt jetzt erstmal einigermaßen klassisch und jetzt mal abgesehen von der anscheinend großen Leidenschaft, die darüber kommt, was macht diese Doku so besonders?
Es ist wirklich, es ist, also filmisch oder dokumentarisch macht die eigentlich nichts Besonderes, wo du jetzt sagen wirst, okay, das habe ich noch nie in der Doku gesehen.
Ja, eben. Ja.
Aber das, was sie macht, das Schöne dieser Doku ist halt, sind halt die Leute, die gezeigt werden. Weil es solche komischen, merkwürdigen und geilen und liebenswerten Charaktere sind. Also, gut, Mike habe ich ja schon gesagt, aber auch Marc Borchert ist irgendwie ein Freak und auch ein komischer Typ in manchen Beziehungen, so was Familie und so angeht. Es wird auch kritisch beleuchtet, weil sein Bruder findet das, was er da tut, gar nicht so geil, weil er halt das Geld von seinem Onkel abzieht und die Leute da
Ach.
alle reinhaut. Also er wird auch ein bisschen kritisch in seiner Familie gesehen. Aber er ist halt so der wirklich der blinde, leidenschaftliche Typ, der da alles reinhaut in dieses Projekt und halt vom großen Filmemacher-Dasein träumt. Das Schöne ist wirklich, dass du dann am Ende denkst, ja, okay, der hat irgendwie, hat das verdient, das zu schaffen und du freust dich für alle, die dabei sind, weil sie dann auch wirklich so happy sind, dass dann die ganze Schlange vor dem Kino steht und die fahren da halt vor, als wenn sie gerade zu den Oscars kutschiert werden. Und, aber alles halt in diesem kleinen Mikrokosmos, das, weiß ich nicht, der Kleinstadt und irgendwie ist das eine super charmante Geschichte. Das macht schon. Mir geht da das Herz auf bei sowas.
Ja, also mir auch, klar. Hast mir das auf jeden Fall nicht ausgeredet jetzt. Ich will den immer noch sehen.
Ja, und ich hatte danach halt auch super Bock, mir dann Coven auch mal anzusehen,
Klar.
was da gemacht wurde. Man sieht halt eine Menge Szenen aus diesem Film und gerade den Eröffnungssatz, den sein Onkel sagen muss, den hört man hier jetzt, weil sie halt zeigen, wie er den eingesprochen hat. Also er hat ihn gefilmt und er wurde dann gedubbt und er musste ihn halt genauso sagen, dass das irgendwie auf seine Lippenbewegung passte.
Klar.
Und es hat, ich glaube, die waren irgendwann bei Take 68 oder so. Also dann hat irgendwann hat der Onkel gesagt, der Onkel ist halt auch irgendwie sowas an der 80. Der dann hat gesagt, so weißt du was, er ist vorbei jetzt hier. Und
Mach's
der ist schon,
passend. Ja.
der hört
Ja,
sich so
geil.
an, so hier Failure to Communicate, so eine Stimme hat der, so in
Okay.
der Richtung. Also wirklich
Nice.
schon alter gebrechlicher Typ aus der Gegend da. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und wenn du dir das anguckst, denkst du halt so, hey, ich habe auch Bock, so einen Kurzfilm zu machen mit meinen Freunden.
Über
Wenn die
Jahre.
das mit den Mitteln können, dann können wir das auch.
Naja. Ja, Mann, ey, so ging der ganze Scheiß überhaupt erst los bei mir mit Filmleidenschaft und so. Natürlich, irgendwelche Freunde halt eine Kamera gehabt, ey, komm, wir machen was. Ne?
Ja, und also wenn man Bock hat, den zu gucken, der ist jetzt seit letztem Oktober als 4K raus, glaube ich. Und da haben sie das Original 16 mm Filmmaterial nochmal neu abgetastet und kann man sich jetzt auch auf Scheibe besorgen.
Geil.
Ist eine richtig coole Doku, also wenn man die zu sehen bekommt, sei es jedem empfohlen. Die ist auch Rated R, weil hier natürlich ziemlich viel geflucht wird, wie man es halt für solche Charaktere halt kennt. Und weil man hat auch ein bisschen von den Gore-Effekten halt ein bisschen was drin. Die sind natürlich für so ein No-Budget-Ding ziemlich putzig,
Ja.
aber trotzdem ist ein bisschen Kunstblut am Start und ja. Geht auch mit 107 Minuten jetzt gar nicht mal so lang.
Ach,
Kommt
ne,
man
okay.
brillant gut durch.
Brillant gut.
Ja, also das Ding war durch und ich dachte, ach scheiße, echt, das ist schon vorbei. Ich hätte
Hätte
gern
man,
noch mehr
ja,
erfahren.
das ist immer sehr gut, ja.
Ich weiß nicht, ob es da, also wahrscheinlich gab es da auch einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu erfahren. Denn die haben auch ein perfektes Ende getroffen mit der Doku. Ja, und die scheint allgemein weg wirklich gut anzukommen, was ich, kann ich komplett nachvollziehen. Hat sogar 1,2 Millionen eingespielt, also hat auch einen kleinen Kino-Release. dafür, dass das einfach nur so ein Kurzfilmprojekt von einem Menschen begleitet, der einfach nur Bock hatte, mit kaum Geld einen Kurzfilm zu drehen, dass daraus so eine Doku wird, ist irgendwie auch geil. Also es ist so eine Erfolgsgeschichte in einer Nicht-Erfolgsgeschichte.
Ja, aber das denke ich mir bei so vielen Filmproduktionen, dass wahrscheinlich die Entstehung des Films der interessantere Film gewesen wäre.
Ja, und also, genau das ist hier halt auch der Fall. Ja. Also echt spaßig und Mike als besten Kumpel, den kann man nur lieben. ist auch glaube ich, von Jan von, ja, hier Filme ehemals, hatte auch nur in seiner Letterboxd-Rezension geschrieben, Mike und ein Herz.
Okay.
Also, der ist irgendwie, ist sehr cool. Also, wenn du so einen Kumpel hast, ist zwar nicht der hellste, aber der geht mit dir durch jede Phase deines Lebens und ist da, auch wenn er nicht kapiert, was er machen soll und auch wenn er nicht kapiert, was du von ihm willst, aber er ist da.
Okay. Wir brauchen also alle so einen Mike.
Wir brauchen so einen Mike.
Okay.
Ja.
Ja, also klingt geil. Ich habe immer noch tierisch Bock.
Ja, solltest du dir auf jeden Fall angucken. Mhm. Danach hat man auf irgendeine illustre Art und Weise auch Bock, Coven zu gucken. Mhm. Ob man den dann mag, ist eine andere Sache, aber da ich ja so ein bisschen was über habe für so ein Zeug, kam der bei mir natürlich entsprechend auch gut weg. Aber bei American Movie würde es mich wirklich wundern, wenn jemand sagt, boah, finde ich voll scheiße.
Ja, klingt so. Also man muss halt was für Filme machen übrig haben.
Ja. Eben. Aber also man kann die Charaktere hier scheiße finden, aber so die Doku, trotzdem ist die cool. Klar trifft der Mark Entscheidungen in seinem Leben, die jetzt gerade für Eltern überhaupt nicht nachvollziehbar sind, weil er damit seinen Kindern dann auch in dem Schneideraum übernachtet, damit er weitermachen kann und so. Also es sind halt alles so. Naja, ja. Kann man jetzt ein bisschen kritischer sehen. Ich bin erstaunt, dass er seine Kinder nicht verkauft hat für den Film. Von daher muss man da noch froh sein. Aber irgendwie auf eine komische Art und Weise kann man trotzdem mit ihm mitgehen, weil er halt so sehr es liebt, dass er diesen Film fertig machen darf und muss. Man fühlt, dass er das muss. Also er muss das fertig machen. Es ist für ihn gar keine Option, es nicht zu tun. Und irgendwie bin ich da komplett mitgegangen.
Mensch, klingt ja nicht so, als hättest du da viel auszusetzen.
Nee.
Okay.
Das ist wahr. Ja, generell kommt der auch sehr, sehr gut an. Bei IMDb hat er eine 7,8, einen Metascore von 84 und bei Letterboxd eine 4,2 und müsste damit auch in den Best Documentaries drin sein.
Ja, bestimmt. Boah, das ist super schwierig, weil ich gar nicht auf dem Schirm habe, wie du da bewertungsmäßig mit Dokus umgehst. Muss da jetzt so ein bisschen von mir ausgehen oder halt versuche irgendwie so eine Schnittmenge zu bringen. Und das Ding ist aber, bei den meisten Leuten, die ich kenne, die so Dokus bewerten, die sind da eher nochmal großzügiger, weil es halt ein bisschen andere Maßstäbe sind. Wie auch immer, lange Rede, wenig Sinn. Ich würde sagen 10 Punkte.
Das ist korrekt.
Ah, sehr schön. Mal kurz geschwitzt hier.
Ja, ich bin bei Dokus bin ich nicht so, also ich bin da nicht so krass euphorisch, dass wenn ich da irgendwie mitgehen kann, dass ich dem automatisch eine 10 Punkte gebe. Kommt ein bisschen auf den Impact auch immer an. Es gibt so ein paar Sachen, die, weil gerade so welche, die, wie sie so hier, die Mariupol-Doku bei den Oscars, so, die tun halt so doll weh, da ist ja fast 10, nicht 10 Punkte zu geben, fast schon der größte Schmerz.
Fühlt sich dann falsch an.
Weil das einfach fühlt sich falsch an. Es gibt ein paar Dokus, die von mir 10 Punkte kriegen. Auch die erste Staffel oder der erste Teil von In Search of Darkness als Horrorfilm-Doku fand ich auch, war auch ein 10-Punkte-Ding, weil danach hatte ich einfach so doll Bock, alles zu sehen, was es da gibt.
Ja.
Und wenn eine Doku das schafft, ist das schon mal super. Und hier hatte ich, nach dieser Doku hatte ich Bock, einen Kurzfilm zu drehen. Ich hatte Bock, solche Filme zu schauen und irgendwie Lust, noch mehr Dokus übers Filme machen zu gucken. Also hat er eigentlich alles geschafft, was er schaffen muss.
Ja, klingt so. Na ja, geil. Ja, werde ich hoffentlich nachholen.
Ja, sei dir auf jeden Fall empfohlen. Also falls ihr nochmal eine Pause macht, dann
ja, dann steht der recht weit oben auf der Liste, ja.
Kannst du den mal einwerfen.
Ja, geil. Okay, dann komme ich jetzt wieder und bringe noch einen aktuellen Kinofilm. Weil das ist auch was, wo Guess meinte so, ja, nö, muss ich nicht sehen. Oder zumindest nicht im Kino. Und weil der auch aktuell läuft, dachte ich, bringe ich den auch noch. Und das ist vor allem wahrscheinlich so die Sci-Fi-Komponente, die mich hier angelacht hat. Und als ich dann noch gelesen habe, dass der jetzt auch von einer recht jungen französischen Filmemacherin kommt und dass hier ihr erster fiktionaler Langfilm ist, hatte ich erst recht Bock. Weil da haben wir in letzter Zeit irgendwie ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und irgendwie klang die Prämisse auch super, also ab dafür. So, der Film ist aus dem letzten Jahr, also das war, weil halt Festivaltour und so, ist das Release-Datum 2024 und er heißt The Assessment.
Das sagt mir tatsächlich nichts.
Das sagt dir nichts, okay. Ja, ist auch wieder ein bisschen kleinerer Film, aber trotzdem halt für die Regisseurin, wie gesagt, natürlich ein Riesenprojekt, weil die hat bis dahin, die hat 17 Credits und das war jetzt, wie gesagt, ihr erster fiktionaler Film, also Langfilm vor allem, weil die bis dahin ausschließlich Musikvideos gemacht hat. Oder fast ausschließlich, ich glaube, den einen oder anderen Kurzfilm gab es, aber die hat halt eben große Musikvideos gemacht und das halt für sehr bekannte Leute, wie irgendwie Travis Scott und Drake und Skrillex und solche Leute. Und das mit einem visuellen Stil, der halt aufgefallen ist. Und so ist sie zum fiktionalen Film gekommen. Und das war natürlich auch jetzt nichts, was so aus der Hüfte geschossen wurde, sondern sie wollte das halt schon richtig angehen. Und ich habe ein paar Interviews mit ihr auch hier gelesen, weil ich das eben interessant fand, was so ihren Werdegang anging. Und sie hat auch natürlich über das Projekt erzählt, was den Zeitpunkt angeht, als sie dazugestoßen ist, weil die Menschen, die das geschrieben haben, weil das stammt nicht von ihr, also geschrieben haben, dass Dave Thomas und Nell Garforth Cox, die zusammen als Mr. und Mrs. Thomas arbeiten, also die schreiben im Duo und das ist das Pseudonym, wobei das auch deren Langfilmdebüt darstellt und noch mitgeschrieben hat John Donnelly und von denen stammt eben diese Prämisse. Und als sie mit aufs Projekt kam, gab es aktuell die 5. Drehbuchfassung. Und als sie dann schlussendlich gedreht haben, war es die 18.
Oh.
So, und das ist natürlich nicht unüblich, aber es ist halt schon krass, ne? Also gerade wenn man da mit der Branche nicht so viel am Hut hat und dann denkt man irgendwie, ja, was haben sie jetzt da wieder für einen Film rausgeschissen? So, das war jetzt halt auch wieder ein Projekt, was 5 Jahre gedauert hat, bis das, also von Konzeptionierung, Schreiben bis Abdrehen und ins Kino kommen und so weiter, ne? Das vergehen halt immer Jahre. Und das ist natürlich, war für sie halt schon auch eine Riesenumstellung, weil sie halt sagt, Musikvideos, ey, das passiert halt, das ist das, was aus der Hüfte passiert, ne? Also da musst du manchmal ohne großen Aufwand halt super schnell auch arbeiten und dann ist das 1, 2 Tage drehen und dann ist das Ding abgefrühstückt. Und ja, hier war da natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Na, und als sie eben dazu kam, gab es, wie gesagt, die 5. Fassung und da waren dann auch schon erste Besetzungen wohl klar. Zumindest wurde daran gearbeitet. Der Hauptdarsteller musste dann aus terminlichen Gründen nochmal ausgetauscht werden und sowieso war der Drehzeitraum, der überhaupt nur zur Verfügung stand, und das ist hier wirklich ein kleiner Cast, der war schon sehr stark beschränkt, sodass das schnell gehen musste. Und ich bin da auch nochmal ein bisschen tiefer eingetaucht in die ganze Produktion und so, weil ich das halt sehr interessant finde, weil wir haben hier eine deutsche Produktionsfirma. Und es ist sowieso relativ international angelegt, weil vor der Kamera sehen wir dann doch Hollywood A-Lister, würde ich sagen. Weil wir haben hier Elizabeth Olsen und Himesh Patel, die ein Paar spielen. Und dann kommt noch eine Person in Form von Alicia Vikander dazu. Und das ist unser Kern-Hauptcast. Es gibt da noch eine Szene, wo ein paar Leute mehr dazukommen und das war es dann aber auch. Und ansonsten verfolgen wir hier den ganzen Film über diese 3. Weil wir sind hier in einer, vielleicht erzähle ich jetzt erstmal kurz, worum es geht. Oder noch, ja, die Herausforderung nochmal kurz von der Regisseurin, weil wie gesagt, bisher nur Musikvideos gemacht und jetzt ist es eben nicht nur die Dauer, die sich stark unterscheidet, vor allem was jetzt halt auch der, für sie die Herausforderung war und was sie ihr aber auch unbedingt gelingen wollte, um eben diesen Sprung auch legitim irgendwie zu schaffen, damit es hinterher halt nicht heißt, naja, ist visuell ein starker Film, aber irgendwie connecten wir halt nicht mit den Figuren. So, das heißt, diese Verbindung, die du als Zuschauerin mit den Figuren aufbaust, dass die funktioniert, das war ja halt auch enorm wichtig. So, und erst recht, wenn du hier halt so einen sehr kleinen Cast hast, muss das natürlich funktionieren, dass da irgendeine Verbindung hergestellt wird. Und das kann ich schon mal vorwegschicken. Bei mir hat das funktioniert. So, gedreht haben sie das Ganze in Köln, in den Studios. Und Außendrehs haben in Teneriffa stattgefunden. Und das Ganze, das geht definitiv auf die Kappe der Regisseurin, weil der Look ist schon speziell. Und das erst recht, weil wir hier eine nahe Zukunft erzählen und das Ganze hat einen sehr dystopischen Charakter. Weil die Welt, die hier erzählt wird, spielt in einer vom Klimawandel komplett zerstörten Welt. So, und deswegen ist das schon eine Dystopie, die sich sehr nah anfühlt, ne? Weil das sind halt Themen, sowieso alle Themen, die hier behandelt werden, sind halt Themen, um die es irgendwo auch sehr aktuell geht. Also eben allen voran natürlich Klimawandel. So, jetzt haben wir eine Welt, die also davon zerstört wurde. Und jetzt hat sich ein Teil der Gesellschaft hat sich vom Rest abgekapselt und hat sich eine Art Parallelwelt erschaffen. So, das hat natürlich jetzt schon mal diesen auch elitären Gedanken irgendwo inne, ne, dass das halt schon mal nicht für alle ermöglicht ist, so, sondern die jetzt dann in dieser Parallelwelt leben, die haben noch die Möglichkeit auf ein gutes Leben, wo sie auch alles bekommen. In einem Gebiet leben, was auch nicht komplett verstrahlt ist und Wasserversorgung und all sowas, was halt das irgendwie Basics, die du brauchst, beziehungsweise halt auch sehr viel darüber hinaus bis hin zum Luxus. Und dann gibt es eben den Rest der Gesellschaft, der in der sogenannten Old World lebt oder dahin abgeschottet wurde, wo du halt einfach Strahlung ausgesetzt bist und so weiter. Dieser Bereich wird fast gar nicht erzählt. Der findet also nur im Off statt. Das erfahren wir halt über Dialoge der Figuren, dass das jetzt das Szenario ist. Weil wir sind eben bei diesem Paar, Mia und Arian, eben Elizabeth Olsen und Himesh Patel, die sehr oder recht gut situiert auf so einer Insel leben oder was Inselähnlichen, jedenfalls direkt am Wasser. Und sind eben Teil dieser Parallelgesellschaft, denen es besser geht. So, das heißt, die haben auch vom Staat auferlegte Sachen, an die sie sich halten müssen, wie zum Beispiel die Fortpflanzung, ist eben ganz klar staatlich reguliert jetzt, so, weil es halt darum geht, irgendwie die Population der Welt zu kontrollieren, weil das halt ein Riesenproblem ist, dass einfach, wie wir eben aktuell die Situation haben, dass es einfach zu viele Menschen gibt für die Ressourcen, die die Welt zu bieten hat. Und deswegen wird das Ganze jetzt staatlich kontrolliert. So, das heißt, Menschen dürfen keine Kinder kriegen. Sex ist erlaubt, aber Kinder kriegen halt nicht. Und wenn du ein Kind haben möchtest, dann musst du dich dafür bewerben. Und dann wird dir vom Staat jemand vorbeigeschickt, der beurteilt, ob du dafür in Frage kommst oder nicht. Und das ist das titelgebende Assessment, was hier stattfindet. Weil jetzt haben wir dieses Paar, Mia und Arian. Und wir sehen erstmal, wie die beiden leben. Also sie haben so ein ziemlich abgefahrenes Haus und es ist auch ziemlich cool gemacht hier, wie eben so diese Zukunft dargestellt wird, weil wir haben jetzt hier nicht Sci-Fi-mäßig alles ganz weiß, clean, futuristisch angehaucht, sondern wir haben aber Möbel, wo du quasi kaum noch Holz siehst, ne? Weil, wie gesagt, Klimawandel, so alles ausgetrocknet, keine Bäume mehr und so. Und demzufolge ganz viel aus Stein oder Metall. Und vieles hat aber irgendwie so ein bisschen 70s-Retro-Look, ne? Weil aber eben auch so ein bisschen bedingt durch die Materialien und Formen und so. Aber es irgendwie, finde ich, haben sie es ganz geil gelöst, dass es halt so eine Timeline ohne Wälder eben auch entsprechende Möbel und Optiken zur Folge hat. Ne? Das finde ich irgendwie sehr schlüssig. Hat für mich gut funktioniert, weil das irgendwie dadurch so ein echtes Sci-Fi-Gefühl gibt, ne? Dass du eben wirklich eine mögliche, uns sehr nahe Zukunft erzählt bekommst. Naja, und er ist sowas wie Architekt dieser neuen Welt, weil er programmiert artifizielle Dinge wie Haustiere, weil die Haustiere wurden alle abgeschafft, ne? Also beziehungsweise exterminated, das auch Teil des Problems war. Und demzufolge gibt es keine Haustiere mehr und er designt jetzt eben digitale Haustiere oder andere Sachen und hat doktert da jetzt schon Ewigkeiten an der Textur von Fell rum, hat da so eine Katze und einen Affen designt, hat dann eben auch so einen Raum, in dem er immer ist, so ein spezieller Raum, wo er da eben rumdesignt und dann ploppen diese designten Objekte auf und du kannst mit denen interagieren und dabei eben feststellen, dass die Textur noch nicht die ist, die sie haben sollte und da programmiert er eben die ganze Zeit rum, spricht dann eben immer auch mit so einer Stimme, mit so einer AI, die dann auch von den anderen Bewohnern des Hauses angesprochen werden kann und die öffnet und schließt Türen und so weiter und ne, so ist halt so ein bisschen haushaltsunterstützend. So und sie hat ein Gewächshaus, das ein bisschen außerhalb ist, also vom Haus geht dann so ein Weg runter Richtung Wasser und da hat sie so ein Gewächshaus stehen, wo sie jetzt über 1000 verschiedene Spezies schon drin hat, an Pflanzen und kleinen Insekten und Tieren und so. Und versucht, weil sie auch Forscherin ist und an irgendeiner Technologie geforscht hat, wie sie es schafft, aus der Energie des Bodens, aus dem Boden eine Energie zu ziehen und damit was zu betreiben, was eben ansonsten keine äußere Energiezufuhr benötigt. So, und so leben die erstmal soweit sehr glücklich. Die lieben sich und haben ein gutes Leben, tolles Haus und leben da entspannt. Und jetzt haben sie sich offensichtlich für ein Kind beworben, weil jetzt sagt ihre AI ihnen so, eure Besucherin ist da. Und jetzt ist der Auftritt von Virginia. Das ist eben jetzt Alicia Vikander. Und die ist ein Assessor, die ist also von der Regierung geschickt, jetzt zu beurteilen, ob die beiden dafür in Frage kommen, ein Kind in die Welt zu setzen. Beziehungsweise wir sind jetzt eben auch in dieser Welt, ist Geburten finden nicht mehr auf dem klassischen Weg statt, sondern du kriegst, das Kind wird quasi gezüchtet und dir dann halt gegeben. Aber dass du überhaupt eins in der Familie haben darfst und aufziehen darfst, so, das muss eben vom Staat genehmigt werden. Und jetzt ist sie da, um das zu beurteilen. Wird erklärt denen, dass sie eine Woche lang da sein wird, jeden Aspekt ihrer Beziehung beobachten und beurteilen wird, die auch einzeln interviewen wird, zum Teil auch interagieren wird. Und das wird dann auch recht viel. Und so kriegen wir dann auch die Tage eingeblendet, die jetzt gerade stattfinden. Also am ersten Tag haben wir eben noch so Interviewsituationen und am zweiten Tag ist Virginia dann aber plötzlich wie ein Kleinkind. Verhält sich halt wie ein Zweijähriges. So, und wirft halt Essen an die Wand und macht Faxen. So, dass sie halt auch dahingehend sofort auf die Probe gestellt werden, wie würdet ihr euch jetzt als Eltern verhalten in dieser Situation? Und versucht natürlich, die potenziellen Eltern damit zu testen, um sich so halt hinterher ein besseres Urteil erlauben zu können. Ja, und darum geht's. Und so, also weil ich erzähle es natürlich nicht weiter, sonst wird dann natürlich, das ufert etwas aus mit diesem Assessment und ist natürlich auch eine Probe für alle beteiligten Personen, wobei, also für Virginia natürlich noch am wenigsten, aber so über die Tage steigert sich das dann auch ein bisschen. Irgendwann wird auch so eine Dinnerparty veranstaltet, damit Virginia sehen kann, wie gehen die eben mit so einem Kind vor anderen Leuten um, wenn sich das Kind entsprechend ätzend verhält und so. Und in dieser Szene haben wir dann eben auch noch ein paar andere Auftritte von Minnie Driver. Habe ich irgendwie auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber das ist ein ganz geiles Cameo, was sie hat. Also als viel mehr kann man es auch nicht bezeichnen, weil es halt wirklich nur diese eine Dinner-Party-Sequenz ist. Dort taucht auch noch Nicholas Pinnock auf, den kenne ich aus Counterpart. Leah Harvey kenne ich wiederum aus Foundation und Charlotte Ritchie, die ich aus Ghosts kenne, aus dem britischen Original. Und damit ist natürlich dieses Trio ist der prominente Hauptcast, der sehr prominente Hauptcast. Die anderen Leute kann man schon auch kennen. Aber das ist es dann auch schon vollständig. Also es ist halt eigentlich wirklich diese Dreieckskiste, die du über eine Stunde 54 gezeigt bekommst und das halt eben in der Dystopie, wo es um Thema Klimawandel, Elternschaft und eben dieses elitäre Denken geht.
Das klingt erstmal echt ziemlich spannend und nach einem Konzept, was ich gut finde. Kann sich Friedrich Merz mal angucken.
Ja, die Prämisse ist echt cool. Und ja, ich mag auch, wie sie da visuell rangegangen ist. Weil ich finde diese Welt halt super glaubwürdig.
Hm.
Und vor allem, was mich auch angenehm überrascht hat, ne, weil, also machen wir uns nichts vor, wenn das eine deutsche Produktion, also es ist eine deutsche Produktion absurderweise, aber wenn das halt für den deutschen Markt produziert worden wäre mit deutschen Leuten, dann schwöre ich dir, wäre die erste Kritik beim Casting gewesen, Alicia Vikander ist zu schön für die Rolle.
Das habe ich auch kurz gedacht.
Na, weil es ist natürlich so archetypisch, das ist jetzt hier so die strenge Aufpasserin, kommt auch an, also ist auch so angezogen, ne, kommt am Anfang an in so einem blauen, sieht so uniformähnlich aus mit weißen Strümpfen und alles ganz streng nach hinten gebundene Haare und halt kommt so ein bisschen daher wie so eine SS-Sekretärin.
Mhm.
Und da hätte man, glaube ich, hierzulande gesagt, so, ja, ey, viel zu schön. Also so, Alicia Vikander kannst du nicht in so eine Rolle packen. Ne? Die ist viel zu schön, da glaubt man ja nicht, dass die dann so streng und ätzend ist. Ja, spielt sie aber sensationell. Und so, wie sie hier auftaucht, kommst du also über weite Strecken des Films nicht auf die Idee, die wirklich schön zu finden. Und das ist halt natürlich auch eine Frage der Inszenierung. Weißt du? Und das ist halt, ja, finde ich, eben auch wieder so ein Problem, was wir in Deutschland haben, finde ich. Dieses Argument, irgendjemand sei zu schön für eine Rolle. Ja, wie auch immer. Fand ich halt angenehm, überraschend, weil die spielt das sensationell und die ihre Figur hat halt nicht nur dadurch, dass sie dann auch oft dann mal eben in dieses Kind switcht, hat die hier viele Facetten, sondern hinten raus ist dann eben auch, kriegt ihre Figur auch noch eine echt große Dreidimensionalität, weil das ist eben auch so das Ding, dadurch, dass die Figur über weite Strecken des Films halt eben eher diese Aufpasserfunktion oder eben Assessor oder fast schon eine Art Zensur, ja, wie auch immer, also hat halt so ein bisschen Stasi-Charakter, ne? Du wirst halt 24/7 beobachtet und dann macht sich immer jemand Notizen und bewertet das für sich. Das ist natürlich ein super weirdes Szenario und natürlich hätte sich's angeboten, da eine zu nehmen, die archetypisch halt auch schon so dieses strenge, verhärmte irgendwie mitbringt, ne? Und dann da aber jemanden wie Alicia Vikander zu besetzen, finde ich halt sensationell. Weil zum einen hat die hier spielerisch wirklich was zu tun und zum anderen finde ich es auch über die Geschichte geil gelöst. Du erfährst gegen Ende, und damit spoilere ich nichts, aber du erfährst, warum sie sich so verhält. Also weißt du, es ist nicht so, dass du einfach hier eine Art Antagonistin hast, wo du einfach kaufen musst, dass die sich so verhält, weil sie Bock drauf hat oder so. Sondern du kriegst in der Geschichte eine geile Erklärung für ihr Verhalten. Und das macht's halt rund. So, und das finde ich gerade im Kontext der Geschichte ziemlich cool. Und was daran irgendwie noch eine spannende Metaebene ist, ist, dass Alicia Vikander gegen Ende der Dreharbeiten dann schon im vierten Monat schwanger war. Und das für sie eben auch irgendwie so für das emotionale Gleichgewicht dieser, wie sie halt die Figur darstellt, auch ein bisschen tricky war, ne? Aber das würde jetzt spoilern, wenn ich genau erzähle, warum.
Ich wollte auch gerade sagen, weil du sagst, das Minnie Driver hat man lange nicht mehr gesehen. Alicia Vikander habe ich halt auch schon lange nicht mehr gesehen. Da wollte ich nämlich fragen, ob die nicht, die müsste doch Mutter geworden sein, aber das hast du dann jetzt in dem Falle beantwortet.
Ja. Wobei ich bin da natürlich, der müsste jetzt Gäste haben, um zu wissen, mit wem die zusammen ist, weil das ja wahrscheinlich auch jemand ist.
Michael Fassbender.
Ach stimmt, das habe ich sogar mal mitbekommen. Ja, Mann. Okay.
Hm.
Good for him.
Kann man so sagen, ja.
Ja, also sie ist schon
lucky guy.
Auffällig schön, Alter. Und ich finde die ja auch als Schauspielerin so gut immer, ne? Also auch.
Ich habe von der zu wenig gesehen.
Ja, die hat ja mal in dieser HBO-Serienadaption von Irma Webb die Hauptrolle gespielt.
Stimmt.
Und da konnte sie halt auch richtig was zeigen. Und die ist schon, also klar ist sie schön, aber die ist halt auch einfach richtig gut. So, und halt facettenreich, finde ich, wirklich. Und finde es cool, also die hat dann eben auch offensichtlich eine schöne Projektauswahl oder kriegt halt auch echt abwechslungsreiche Dinge angeboten. Na, schon echt gut. Die Alicia. So, jetzt, was wollte ich noch erzählen? Ich habe das über die Regisseurin erzählt und das zu Alicia Vikander auch, dann war's das eigentlich.
Ich muss das ja jetzt nachgucken, weil ich da an der Stelle ja im Dings verkackt habe.
Was denn?
Stimmt, die heißt. Das ist bei mir immer falsch im Kopf und deswegen habe ich ja auch gegen Tom beim Buchstabieren nicht gut abgeschnitten, weil ich habe immer Alisa im Kopf, aber die heißt Alicia.
Ach so, ja.
Ich krieg das aber auch nicht raus, weil für mich Alicia nicht zu ihrem Nachnamen passt.
Mhm.
Also für mich hört sich Alisa Vikander viel besser an. Aber naja, ich muss mir das irgendwann mal merken, dass es das nicht ist.
Ja.
Falls ich sie mal treffe, wäre ja peinlich.
Ja, ja, eben. Also gut, ich finde auch, Alicia ist halt auch irgendwie null skandinavisch.
Ja, eben.
Das Ding. Schießt ja. Da eh schon mal so ein bisschen raus, ne? Klar.
Ja.
Okay, so, dann komme ich zu den Punkten. Also ich fand das echt cool, ne? Also erst recht, vor allem für so ein Debüt, fand ich das hart stilsicher. Und es ist dann auch, fand ich auch sehr sympathisch zu lesen, wie die Regisseurin halt am Anfang so ein bisschen Schiss hatte, dass ihr irgendwie alle, weil sie jetzt die Regisseurin ist, alle nur sagen, ja, ja, passt schon. Und weil sie so ein bisschen Angst hatte, so nach Motto, das kannst du jetzt noch nicht gewesen sein. Und ne, war halt super aufgeregt und hatte halt Mörderschiss, irgendwas falsch zu machen und hat dann halt immer bei Cast und Crew sich irgendwie Feedback geholt, so, hey, passt das auch alles so und es ist cool und ne, weil es halt wirklich ein anderes Arbeiten ist, weil es ja hier schon eben auch einfach allein Schauspieler zu inszenieren, damit hast du halt gar keine Erfahrung, wenn du aus dem Musikvideobereich kommst. Und
ja,
hier haben wir halt schon ein paar Performances, also gut, die hat dann eben mit Vikander und auch was Elizabeth Olsen hier spielt, ist groß. Und mit solchen Leuten hast du dann natürlich auch dankbare Leute, ne, wenn, also denen kannst du wahrscheinlich vertrauen in dem, was sie da spielen. Aber es ist eben auch gut inszeniert. Und das ist wahrscheinlich für einige Leute kommt das recht langsam daher. Aber ich finde es halt sehr intriguing gemacht. Weil auch diese Welt irgendwie so glaubhaft ist. Obwohl wir ja nicht
sofort
viel von der Welt sehen, weißt du? Was hast du, einen Vergleich
ja.
im Kopf?
Ja, ist mir sofort irgendwie in den Kopf gekommen, als du so ein bisschen die Welt beschrieben hast und das wie stylisch das ist und dass man das kauft, obwohl es gar nicht so krass ist. After Yang mit Colin Farrell.
Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen.
Achso, ja, weil ja. Der ist halt auch sehr stylisch, der ist für die meisten Leute wahrscheinlich viel zu langsam, hat halt auch gute Darsteller dabei und irgendwie habe ich mich so ein bisschen, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist, aber so ein bisschen in die Richtung gefühlt und den mochte ich gerne.
Ja, deswegen. Und also ich glaube, was Erik hat den, glaube ich, bei uns gebracht. Und wenn ich mich recht erinnere, war das ja auch ein Szenario, wo wir die meiste Zeit in diesem Haus sind.
Ja, genau.
Und hier ist das nämlich auch so. Deswegen offenbar ein guter Vergleich, weil das meiste spielt sich halt im oder um das Haus rum ab. Also wir sind primär eben bei dieser kleinen Familie. Und deswegen fast
ja,
schon eine Art Kammerspiel. Und gerade für ein Debüt fand ich das wirklich erstaunlich stilsicher. Also das hätte nur wirklich auch sehr in die Hose gehen können. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der beste Sci-Fi-Film, den ich je gesehen habe. Aber ich finde es eben eine spannende Herangehensweise an diese Themen. Weil die halt irgendwo auch eben Mörder aktuell sind. Und ganz ehrlich, das ist halt auch eine Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe, so, willst du überhaupt in so eine Welt ein Kind setzen? Also kein Scheiß, ne? Das ist also wirklich irgendwo so ein globales Ding, aber eben auch geht ja runter eben bis zu so einer persönlichen Ebene. Und jetzt kam mal komplett, ohne dass der Staat das auferlegt hat, weil noch darf halt jeder, der Bock hat, irgendwie ein Kind in die Welt setzen. Aber man sieht halt, was es für Konsequenzen hat. Und ich finde halt auch nicht nur eben, wenn du siehst, wie alles den Bach runtergeht, ist das eine Überlegung, die jeder mal zumindest kurz irgendwie durch den Kopf jagen müsste, sondern halt auch, was so die Aussichten angeht. Ne? Also ich meine, was für eine Welt lässt du denn denen, die dann jetzt so neu dazukommen, was überlässt du da? Ey? Und das sieht halt alles nicht besonders geil aus. Deswegen finde ich das irgendwo eine spannende Verarbeitung von so einer Frage.
Ja, also ich habe Bekannte, die Kinder haben und davon haben mir mehrere unabhängig voneinander schon mal gesagt, so bei einer spätabendlichen Diskussion oder wenn man so ein bisschen über die Aussichten der Welt geredet hat, dass es ihnen für ihre Kinder leid tut, dass sie sie in die Welt gesetzt haben.
Ja, und warum haben die sich das nicht davor überlegt?
Ja, die Kinder sind schon ein bisschen älter. Also die sind jetzt nicht, das war jetzt nicht vor 3 Jahren oder so, sondern die Kinder sind schon irgendwie 10, 11, so, okay. Aber trotzdem, aber sie sind sagen, ja, wenn man jetzt sieht, was die letzten 5 Jahre alles passiert ist, so.
Ja, ja, eben.
Weiß also, man nicht, ob man den Kindern damit einen Gefallen getan hat, sie in diese Welt zu gebären.
Ja, ja, eben, ist zumindest eine Diskussion, die irgendwie stattfinden sollte, finde ich, bei Leuten, die sich halt Gedanken darüber machen. Und so ein Film bietet da halt irgendwie einen interessanten Blickwinkel, ne? Weil der natürlich da schon irgendwie 2, 3 Schritte weiter gedacht hat. Wenn man halt davon ausgeht, dass das alles so weitergeht, muss irgendwann der Punkt kommen, wo es implodiert. Und dann natürlich muss dann irgendeine Form von Regelung her. Mhm. Und wie sehe die dann aus, ne?
Dann dürfen nur noch linientreue Friedrich-Merz-Anhänger-Kinder in die Welt setzen.
Oh Mann, ey.
Schade, Hoffi.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Das ist jetzt wieder mein kleiner Alzheimer-Moment. Aber die habe ich es auf jeden Fall noch nicht erzählt. Hier zur letzten Wahl hingen hier Plakate. Anscheinend hängt da halt eins immer noch, weil ich wüsste nicht, warum das sonst noch da hängt. Aber mir ist im S-Bahnhof Schöneberg neulich beim Aussteigen, habe ich da so ein Plakat gesehen von der Partei, wo Friedrich Merz in grün drauf ist, wohlgemerkt ein bisschen verändert. Und drüber steht in der Mars-Attacks-Schrift Merz-Attacks. Und geil. Dann eben Merz in grün und rechts daneben nur so ag, ag. Und das habe ich sehr gefeiert von der Partei halt, ne? Und wo ich aber auch dachte, so ist vielleicht ein bisschen zu sehr Deep Cut für so die Allgemeinheit, ne? Mhm.
Ja, also, schon.
Weiß ich nicht. Also aber ich meine, Tim Burton ist natürlich großer Regisseur und so, aber ich weiß nicht, ob wirklich genug Leute Mars Attacks gesehen haben, um das Ding zu blicken.
Wahrscheinlich nicht.
Aber ich fand's ganz
zumindest
geil.
Zumindest nicht die, die wir an der Urne jetzt gerade ganz dringend alle brauchen.
Nee, ja, eben, genau. So, deswegen leider wahrscheinlich ein bisschen am Thema vorbei, aber ich hab's trotzdem gefeiert, Alter. Arg, arg.
Ja. Die haben sowieso wahnsinnig geile Wahlplakate gehabt.
Ja. So. Punkte wollten wir wahrscheinlich noch machen, ne? Du musst ja auch noch raten.
Stimmt.
Ja, da war noch was. So, 6,9. Auf IMDb, Metascore ist bei 65 und Letterboxd 3,6.
Ja, und ich bin heute so ein unverbesserlicher Optimist und glaube, dass du bei 8 bist.
Das ist richtig. 8 Punkte von mir. Sehr gut.
Ja, ich habe Bock, das zu gucken. Also mir hast du Geschmack dran gemacht.
Okay, schön.
Ist definitiv was, was ich mag.
Ja, ja, eben.
Als Szenario war auch und auch als Film.
Meine Baustelle irgendwie. Ich stehe ja auf so einen Sci-Fi-Kram erst rechts, wenn die halt sich so viel Gedanken um dieses Worldbuilding machen, ohne dass sie jetzt eben hunderte von Millionen haben und das auch zeigen können. Ne? So, es findet ja auch eben viel dann so zwischen den Zeilen oder halt eben in den Dialogen statt.
Ja, das finde ich immer geil. Ich bin mal gespannt, ich werde mal danach Feedback geben, ob After Yang sich so ähnlich angefühlt hat. Dann
Aber den fandst
kann
du
man schon
gut,
mal sagen.
Ne?
Ich mochte den, ja. Aber es könnte einer sein, der dir vielleicht Probleme macht.
Ja, aber gehört schon immer noch zu einem Film, die ich sehen möchte.
Ja, würde ich auch empfehlen.
Okay.
Allein Colin Farrell macht man nie was falsch.
Das ist aber, weiß ich nicht, ob man das Statement so. Also jetzt vielleicht in den letzten Jahren, okay.
Ja, er ist aus seiner Prime jetzt, nennen wir es mal.
Er ist aus seiner Prime raus jetzt, oder was?
Nee, der Film ist aus Colin Farrells Prime-Zeit, so quasi mit The Lobster und den letzten Sachen. So. Der ist ja noch nicht alt, der Film, der ist ja irgendwie 3, 4 Jahre
ja,
alt.
Ja, eben, wenn überhaupt. Und aber nee, das, nur dass ich es richtig verstanden habe, ist denn für dich die Prime von Colin Farrell vorbei? Oder?
Nee, die ist jetzt.
Die ist jetzt, ne?
Die ist
okay.
jetzt so seit 6, 7 Jahren, würde ich mal sagen.
Okay. Und dann sehr gut, dann sehen wir das ähnlich, ne? Da weil ich finde jetzt, weil du sagst, eben, man kann nie was falsch machen mit seinen Filmen. Also mir würden da schon ein paar Filme einfallen, wo ich sagen würde, das ist eher so semi.
Ja, ja, früher definitiv.
So Alexander jetzt der Riesenfilm.
Den wollte ich auch gerade erwähnen.
Also so ein Negativbeispiel für Colin Farrell ist für mich auch immer Daredevil.
Ja, auch auf jeden Fall. Also das ist sein, das sind seine Jugendsünden.
Ach, das fällt dann unter Jugendsünde, okay.
Mhm. Aber jetzt gerade ist er fantastisch unterwegs, deswegen hoffen wir, dass das anhält.
Na. Deswegen ja, von, auch für Serienmuffel, hey, also Penguin war echt gut.
Ja, die muss ich auch irgendwann nochmal gucken. Ich habe auch wieder, als Mo zu Gast war, gemerkt, ich muss auch endlich die zweite Staffel von Twin Peaks bringen, aber ja, ich muss sie halt gucken. Das ist das Problem.
Und das ist halt auch echt ein Projekt, ne?
Ja, die das erste habe ich ja geguckt, plus das Buch dazu gelesen. Bei der zweiten sind es halt mehr als doppelt so viele Folgen und auch wieder ein Buch.
Ja,
ja, nicht ganz so leicht.
Erst recht nicht mit eurem ganzen Bastard-Kram noch, ja.
Genau. So, ja, ich habe ja gesagt, ich habe wieder was mit den Supportern veranstaltet. Im Supporter-Channel durfte mir jeder einen Film zuflanken und dann haben wir eine Abstimmung gemacht, welcher es wird. Das
ist ja ganz demokratisch ab bei euch.
Genau, und hier haben sich die Leute wohl vollkommen vom Titel leiten lassen, denn Seba hat den Film reingeschmissen und der heißt Space Babes from Outer Space. Was? Ja.
Sehr schön.
Was vom Titel her ja schon mal vollkommen dämlich ist, weil zweimal Space drin vorkommt, weil Space Babes kommen obviously from Outer Space.
Ja, hätte man erahnen können.
Naja, gut. Und man könnte jetzt anhand des Titels vermuten, aus welcher Zeit der Film kommen könnte. Aber nein, er ist von 2017.
Okay, wow.
Und da fängt das Problem an und da hört das Problem auch auf. Seba hatte den auf seiner Plex, das ist ja auch so ein gratis Streaming-Dienst, auf seiner Plex Trash Watchlist. Starkes Wort.
Das ist wirklich
ja,
ein guter Zungenbrecher. Jetzt dreimal schnell, ey.
Ja, bitte nicht. Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit normalen Worten manchmal. Da müssen wir jetzt nicht nur mit sowas anfangen. Ja, ich hatte von dem Film, obwohl ich mich ja gerne mit sowas befasse, vorher noch nichts gehört. Wahrscheinlich, weil der so neu ist, dass der dann an mir vorbei wandert. Das Plakat hätte mich definitiv angesprochen. Deshalb kann ich den Impuls verstehen, das auf die Watchlist zu packen. Also je nachdem, welches Plakat man sieht. Es gibt auch ziemlich beschissene, aber es gibt auch ein paar, die sehen halbwegs charmant aus. Und den Film hat wirklich niemand gefühlt gesehen. Der hat selbst bei IMDb nur 806 Views. Also da, wo ja nochmal eigentlich mehr Leute bewerten als bei Letterboxd, ist selbst da sind es nur
wenig,
800.
Alter. 807 ist wirklich wenig, krass.
Ja, und ich kann es verstehen und ich hoffe auch nicht, dass das großartig viele mehr werden.
Okay, klingt nach Begeisterung, jetzt schon.
Ja, also ist nicht so schlimm, aber der hat schon Probleme. Obwohl er nur 81 Minuten lang ist. Also eigentlich sind alle Zutaten da. Du hast Space Babes from Outer Space klingt erstmal nach schnittigen Frauen, die leicht bekleidet oder unbekleidet sind und ein bisschen Action mit Alien-Kram, 80 Minuten lang. Da kann er eigentlich nicht viel schief gehen, möchte man meinen.
Ja.
Naja, ich fasse mal die Handlung zusammen, was man so Handlung nennt hier. Wir sind mit unseren drei Hauptdarstellerinnen in einem Raumschiff. Unsere drei Hauptdarstellerinnen haben die spannenden Namen Cariola, Vanessa mit A, auch in der Mitte, und Regina.
Regina.
Regina, genau. Werden gespielt von Leuten, die man nicht kennt.
Die heißt wirklich Regina und nicht Regina?
Ja, die heißt also R-A-G-Y-N-A.
Oh
Regina.
Mein Gott, Alter, okay.
Ja, Cariola und Vanessa ist auch nicht viel besser. Also sie haben sich hier, ich glaube, sie haben einfach bei dem Stupid Sci-Fi Name Generator irgendwelche Namen rausgewürfelt und kam das.
Nee, aber mal ganz ehrlich, also ist das nicht vielleicht auch angelehnt an weibliche Körperteile?
Ja, ich vermute.
Also weil Cariola und Areola ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit auseinander.
Ja, sie waren hier sehr kreativ.
Bei Vanessa weiß ich noch nicht, wo sie da hin wollten.
Nee, das ist auch das Einzige, wo ich so gar nicht drauf gekommen bin. Ich hätte mir irgendwas mit Vulva ausgedacht, aber naja. Oder Titany oder so. Keine Ahnung.
Ja, ist klar, Alter. Titany. Ja, Mann.
Das hätte ich auf jeden Fall lustiger gefunden, aber naja, egal. Mit den dreien sind wir hier auf jeden Fall in einem Raumschiff und wir erfahren, dass die Männer leider den Krieg gegen die Frauen so nicht überlebt haben, weil sie einfach zu sexual gesteuert sind, zu schwanzgesteuert.
Nicht
und die Frauen
überlebt. Es gibt keine Männer mehr.
Es gibt zumindest in deren Welt, wo wir starten, gibt es keine Männer mehr. Das Einzige, was es gibt, sind Hoden.
Fuck, jetzt will ich das sehen, Alter. Ah, ja, das, nee, ich glaube,
also wir haben, ja, wir haben hier so 1A-Puppen, die dann halt die Scroats sind. Das sind die Erzfeinde. Okay, du bist dabei. Das ist dein Film.
Ach so, also die Hoden sind die Gegner, ja?
Ja, genau.
Natürlich.
Und die jagen quasi hier oder tauchen am Anfang auf mit ganz vielen Raumschiffen und wollen unsere drei Heldinnen hier attackieren. Die schaffen es gerade noch mit einem Warp-Sprung weg. Aber leider hat dann ihr Raumschiff keinen Treibstoff mehr, denn das Raumschiff wird durch sexuelle Energie betrieben.
Natürlich.
Ja, und so sind sie jetzt ohne den Treibstoff der sexuellen Energie, stranden sie auf der Erde und stürzen in einer Scheune ab und treffen dort den freundlichen, etwas notgeilen Bauernjungen Charlie. Und Charlie ist so ein bisschen das sympathische Highlight des Films. Den mag man irgendwie, auch wenn er eigentlich, ich weiß nicht, ob er ist, ist einfach pubertär notgeil irgendwie.
Den mag aber man,
den,
ja.
Den mag man, der ist zumindest sympathisch und der wird auch von einem halbwegs sympathischen Schauspieler gespielt.
Okay, ist hier der Mike so, in dem Szenario.
Genau, so, okay. Das ist schon okay. Naja, und er bietet sich halt an zu helfen, weil er natürlich sofort eine Latte kriegt, als er sie sieht. Denn man begrüßt sich bei denen ein bisschen anders. Man darf halt die Brüste anfassen oder wird gemotorboatet zur Begrüßung. Naja, und dann kriegt er halt, als sie dann seinen Penis anfassen, kriegt er halt eine Latte. Und die beiden, die haben alle so Armbänder, die sexuelle Energie aufspüren. Und das Ding fängt halt an zu leuchten. Und dann erklärt er ihnen quasi, woher diese Macht kommt.
Jetzt habe ich mal kurz eine logische Frage. Ich weiß nicht, ob das angebracht ist bei der Handlung, aber vielleicht wird es ja thematisiert. Also die sind offensichtlich dann auch alle heterosexuell, obwohl sie alle Männer umgebracht haben, weil sie ja scheinbar nicht in der Lage sind, untereinander genügend sexuelle Energie aufzubringen, um ihr Raumschiff zu betreiben.
Ja, ich weiß, es ist, glaube ich, auch nicht so ganz klar, woher diese Energie kommt, die schon in dem Raumschiff drin ist, aber...
Ah, eben. Ja, ich dachte, das wäre jetzt noch so übrig irgendwie von den Männern, keine Ahnung.
Mag sein, oder sie haben es halt von den Scroats abgezapft, denn die sind auch ziemlich hormongesteuert unterwegs. Also die kann man mit Überladung der sexuellen Energie quasi besiegen, um das schon mal so zu sagen.
Ah ja.
Also wenn man sie nicht abknallt mit dem Raumschiff, dann kann man sie durch Übersexualisierung quasi besiegen.
Ist ja geil.
Naja. Und der Charlie bietet sich jetzt halt an, denen zu helfen. Er selber hat sich natürlich in Cariola verliebt.
Warum natürlich?
Er muss sich in eine von den Reihen verlieben.
Ach so, ja, okay, klar. Nein, ich dachte, das wäre jetzt klar, warum Cariola.
Ja, sie ist halt die blonde Anführerin und...
Ach so, naja, okay, gut.
Das muss dann halt sie sein. Mhm. Und sie ist auch, glaube ich, wenn man so nach klassischen Schönheitsidealen geht, wahrscheinlich die hübscheste von den Reihen, deswegen... Oder in der Allgemeinheit betrachtet und deswegen ist es sie und er bringt dann die drei in einen Stripclub, weil da natürlich die meiste Energie zu spüren ist.
Mhm.
Da ist die Geilheit natürlich allgegenwärtig.
Ach so.
Und
sag mal, aber die bei Porno.
Nein, okay. Leider nicht. Hätte ich besser gefunden vielleicht.
Leider nicht, sagt er.
Aha. Ja. Und Vanessa und Regina werden auch gleich von dem Stripclub-Besitzer für Stripperinnen gehalten, weil so sehen sie natürlich auch aus.
Klar.
Und gehen dann auf die Bühne und Charlie ermutigt sie auch, weil sie müssen ja Energie zapfen. Und wenn sie besonders gut tanzen, kommt natürlich viel Energie zustande. Die merken aber relativ schnell, dass das nicht reicht. Denn, das erklärt Charlie denen auch, die wirklich sexuelle Energie entsteht nur in der Kombination mit Liebe.
Ach du Scheiße. Okay.
Das versucht er dann nämlich Cariola weiß zu machen, dass das so klappt, weil er sich in sie verliebt hat und natürlich bei ihr landen will. Und jetzt ist halt die große Frage, wie kriegen die bloß die Energie aus all den Leuten raus und schaffen sie es, sich gegen die Verfolger zu wehren, denn auch die Scroats schaffen es dann auf die Erde und jagen die beiden weiter.
Alter.
Ja.
Also du hast schon recht, ne? Das hätte niemanden überrascht, wenn hier bei Erscheinungsdatum irgendwas mit 70er Jahre steht.
Ja, und das hätte es wahrscheinlich deutlich charmanter gemacht, denn mein Problem ist hier gar nicht die Handlung oder irgendwas, das kann man alles so machen und diese Scrolls sind auch so Puppen, die sehen halt so, die kannst du halt auch, die hättest du halt auch in den 80ern machen können. So, das sind halt Schaumstoffpuppen, wo Menschen drin stecken, das ist fein, das ist gut.
Ja, klar, Hoden halt.
Kann man.
Überlebensgroß, ja. Scheinbar.
Ja, also wenn du so einen Film machen willst, dann kannst du den so machen, aber er sieht halt leider uncharmant und billig aus. Also klar, muss der billig aussehen, aber der sieht halt nicht so aus. Also der ist halt zu scharf auch. Also als hättest du ihn mit einem iPhone geschossen. Mhm. Und weiß ich nicht, also da hätte ich, wenn ich es schon nicht vernünftig auf Film gebannt kriege und digital machen muss, dann hätte ich ihm wenigstens irgendeinen räudigen Filter drüber gelegt.
Mhm.
Es ist, ich meine, es lässt sich heute ja alles relativ leicht machen und es machen ja auch Filme und es schaffen ja auch Filme, das durchaus gar nicht so schlecht zu machen, die trotzdem in diese Trash-Richtung gehen.
Ja,
ich denke mal so an Dude Bro Party Massacre, den wir hier geguckt haben.
Mhm.
Die haben es ja auch geschafft, dem 80er-Look zu verpassen und die hatten auch keine Kohle.
Stimmt, ja. Ja, war hier scheinbar nicht der Ansatz.
Nee, war hier irgendwie offenbar nicht der Ansatz. Du hast dann natürlich ein paar Szenen, die irgendwie ganz, ganz witzig sind, so, aber ja, auch als sie versuchen, dann die Scrolls zu besiegen in Teilen, stellen sich halt alle Stripperinnen auf der Bühne und schütteln ihre Brüste, sodass sie hüpfen. So, um die Scrolls halt zu überladen. So, das sind halt Ideen, okay, das kann man so machen, aber das irgendwie zieht das alles nicht.
Ist das nicht auch hart sexistisch irgendwie? Also
ja, das sowieso. Also das darfst du hier gar nicht in die Waagschale werfen, weil das ist ganz merkwürdig.
Naja, hätte ja auch sein können, dass das ansatzweise feministische Ansätze hat, wenn die Frauen hier die Männer besiegt haben und jetzt der Antagonist in Form von irgendeiner Hodenrasse hier ankommt.
Auch das ist, ja, und das ist nämlich das, was irgendwie nicht zusammengeht. Oder es könnte durchaus zusammengehen, es klappt ja bei Barbarella in Teilen auch.
Mhm.
Er ist ja auch irgendwie ein bisschen sexistisch, aber auch irgendwie nicht.
Mhm.
Und das hat man hier nicht charmant zusammenbekommen. Der ist komplett nicht stylisch, also in keiner Facette davon. Nichts davon sieht stylisch aus. Die Leute, die hier mitspielen, über die brauchen wir gar nicht reden. Also da ist von Schauspiel keine Spur.
Mhm.
Und ich kann, also entweder ist es zu wenig Nacktheit oder zu viel? Eins von beiden. Also je nachdem, was man haben will. Will ich hier einen Trash-Film sehen, der lustig sein soll, dann ist zu viel Nacktheit drin.
Okay.
Will ich hier eine Erotik-Trash-Comedy erzählen, ist es zu wenig.
Ja, okay, verstehe, was du meinst.
Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Also du hast dann eine Sexszene, wo du da siehst du dann halt einfach zu wenig. Also ich will keinen Schwanz sehen oder irgendwas, aber
Gottes Willen, das wäre schlimm.
Wenn ich jetzt hier Space Babes habe, wo in einem Stripclub, wo die Hälfte der Leute nackt sind, aber dann ausgewählte Leute, die hier mitspielen, nicht in den Hauptrollen.
Ja, ja, klar. Naja, gut.
Ja, dann muss ich die.
Das wollte halt niemand bezahlen wahrscheinlich, dass die nackt sind. Ja, aber ich verstehe das Problem total. Und vor allem, wenn sich dann halt auch so forciert anfühlt, die Nacktheit, damit eben noch mehr Nacktheit im Film ist, damit das für viele vielleicht oder für einige irgendwie ein Argument ist für den Film. Das hatte ich ja auch mit Craig Coon oder so, ne? Der nicht mal wirklich als Horrorfilm funktioniert und auch nicht als so eine Sexklamotte, aber dann auch unnötig viel nackte Haut irgendwie bietet. Naja, okay. Ah, schwierig. Das klingt ja alles nicht so geil. Mal so gar nicht.
Also das hätte irgendwie von den Grunddaten her mir gefallen sollen und können. Ja, aber leider geht er halt in diese Richtung der gewollten Trash-Dinger und funktionieren bei mir nahezu nie.
Mhm.
Also wenn man merkt, okay, die hatten hier das und das vor, funktioniert das bei mir in der Regel nicht. Und das liegt oftmals wirklich an der Optik und dadurch, dass man es entweder nicht konsequent durchgezogen hat oder es einfach auch nicht konnte.
Mhm.
Und da kommen irgendwie alle Teile zusammen, die oder einige Teile zusammen, die mir nicht gefallen haben. Hier sind auch ein paar Dinge drin, die waren ganz witzig. Dann lässt sich eine von diesen Space Babes halt, die lassen sich dann am Anfang kurz so ein Strip-Club-Coaching von den anderen Stripperinnen geben, weil sie kennen das ja nicht, das Konzept. Genau, nur so, ja, okay, hier musst du tanzen und ausziehen und dann werden die geil und passt schon. Mhm. Und irgendwann geht es dann halt auch um Lapdance und dann erzählen so ein paar andere Stripperinnen, was so die merkwürdigen Sachen waren, die sie gemacht machen mussten. Mhm. Dann geht es natürlich auch mit Pinkeln los, so mit Golden Shower und so ein Kram. Naja, und so eine Szene kriegen wir dann irgendwann nochmal ungewollt.
Okay.
Und die ist schon irgendwie, ist sie schon so, ja, die ist eine Sekunde kurz lustig, aber dann auch wirklich zu lang in dem Ganzen. So, da ist dann halt ein Typ, der sagt so, ja, sie sagt dann halt so, ja, willst du noch mehr, willst du noch mehr? Und er sagt, ja, klar. Und sie denkt dann aber halt, er will es extremer und nicht noch nackter. Und naja, dann kriegt er halt eine Dusche, die sehr lang geht.
Okay.
Also das ist so, weiß ich nicht. Trifft nicht meinen Humor. Kann sein, dass sich andere Leute hier komplett weglegen. In den ersten 10 Minuten war ich ja durchaus noch dabei, als dann diese fliegenden Hoden mit ihren Raumschiffen kamen und so, war okay.
Ja, kann ich verstehen.
Und als sie dann zur Erde kamen und Charlie dann auftaucht und sie ihn begrüßt haben, so, war auch noch alles in Ordnung. Aber sobald die in einem Stripclub ankommen, weißt du, alles klar, die nächsten, weiß ich nicht, 60 Minuten befinden wir uns in einem leeren Stripclub, der offensichtlich ein billiges Set ist, was gerade verfügbar war, haben hier irgendwie, da sitzen auch nur 4 Gäste oder so. Also irgendwie, Mann, hol doch dein, ihr werdet doch Freunde haben, die man da hinsetzen kann. Wer soll denn das glauben?
Okay, also ja, liebe SupporterInnen, warum seid ihr bei dem Film gelandet? Was ist da los? Also wieso wolltet ihr, dass der geguckt wird?
Titel. Es ist,
ja, okay.
Es muss der Titel sein. War auch ein kleiner Skandal.
Das habt ihr von eurer Demokratie. So.
Ja, da hat Demokratie dann nur bedingt funktioniert.
Naja.
Oder vielleicht sind jetzt auch ganz viele sehr, sehr begeistert, dass das geworden ist. Das kann natürlich auch sein.
Ja, manchmal will man ja auch nicht nur was über Empfehlungen hören, ne?
Nee, ich glaube, dass man mir am Ende damit ja vielleicht auch sogar was Gutes tun wollte.
Wahrscheinlich, ja.
Weil eigentlich mag ich das ja. Nur.
Naja, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre hier unterm Strich viel Positives passiert.
Nee, für mich ist hier nicht viel positiv hängen geblieben. Ja, es sind Brüste drin. Ja, brauche ich aber in so einem Szenario nur bedingt. Klar, unterhält das mal kurz, eine nackte Frau zu sehen. Manche davon sehen auch gut aus. Ist auch alles in Ordnung, aber ja, so doll ist es nicht und großartig unterhalten konnte es mich leider auch nicht. Ich habe mich schon viel, viel doller gelangweilt. Ja, auch das ist richtig, aber immerhin ist er nach 80 Minuten vorbei und die ersten 10 Minuten sind okay.
Mhm. Okay.
Da dachte ich noch, ey, das könnte ja was werden für 2017, weil das wusste ich vorher auch nicht.
Mhm.
Ich habe mir nicht das Datum angeguckt, habe nur gesehen, okay, alles klar, bei Plex, habe draufgeklickt und dann fängt der Film halt auch, der hat eine Klammerhandlung quasi. Du siehst halt eine Stripperin und ihr Sohn muss ins Bett, aber sie muss zur Arbeit und sie bittet dann ihren Vater halt, ihm eine gute Nachtgeschichte zu erzählen und das ist halt diese Space Babes from Outer Space Geschichte.
Okay. Super.
Und da habe ich halt schon gemerkt, ah, okay, das sieht alles sehr, sehr, sehr neu aus. Der Film ist gar nicht aus den 80ern, sondern der ist, und auch da sieht es schon sehr, sehr scheiße aus. Wahrscheinlich haben sie es oder in dem Haus von dem Regisseur gedreht, der übrigens Brian K. Williams heißt, muss man sich nicht merken. Und da sah es schon wahnsinnig billig aus. Da dachte ich, ach du Scheiße, was wird das denn jetzt hier? Das wird so ein Asylum-Ding. Also genau so sieht es nämlich auch aus. Dann ging es aber in den Weltraum und dann war ich so, ach cool, so diese Hoden als dann Puppen und so, das sah schon alles, oder als Anzüge, sah schon alles ganz cool gemacht aus. Und dachte, ja, vielleicht wird es ja doch noch charmant.
Mhm.
Ja, nee, leider nicht. Komischerweise hat er aber $40.000 als Videosales gemacht. Also dafür, dass es nur 806 Leute gesehen haben, müssen es doch mehr gekauft haben.
Ja, vor allem klingt so, als hätte der sein Budget wieder reingeholt. Aber mindestens.
Das kann durchaus sein, ja. Weil dazu konnte ich beim besten Willen nichts herausfinden. Nee,
eben, aber das ist dann ja auch die Sorte Film, die für ein Appel und ein Ei gedreht wird. Und der hat wahrscheinlich kein Rating demnach, ne? Weil das klang jetzt alles sehr wild mit viel Brüsten und Hoden und Co.
Ja, nee, er hat kein Rating, ist not rated.
Mhm. Ja, denke ich mir. Oh Mann, ey, das, okay, wird tricky. Bin gespannt.
Ja, bei IMDb von den 807 Leuten gibt es eine 4,3. Natürlich hat er keinen Metascore. Und bei Letterboxd, warum auch immer, hat er eine 3,0.
Krass. Okay.
Also, entweder liegt das an diesem komischen Letterboxd-Bewertungsding, mhm, weil da hat Daniel der Zauberer hat ja auch eine 2,2.
Ja, stimmt, hast mal erzählt, ja.
Oder es gibt wirklich Menschen, die das mögen, die müssten mir das mal erklären, was hier so zu mögen ist. Klar, vielleicht trifft es den Humor, das mag sein, aber ja, dann sieht es immer noch scheiße aus.
Vor allem auf Letterboxd haben das ja wahrscheinlich nochmal deutlich weniger Leute gelockt als diese 807.
Nee, für den Durchschnitt müssen es da ja ein paar sein.
Stimmt, da müssen, ja.
Da müssen, wir haben ja immer noch nicht rausgefunden, wie viele das sein müssen, um das zu schaffen, aber da haben es 640 gesehen. Einer davon ist übrigens Hermann.
Natürlich. Okay.
Hermann gibt 2 Sterne.
2 Sterne?
Mhm.
Okay, pass auf, ich hau einen Tipp raus. 2,5.
3 sind es noch gerade geworden.
Verdammt, Axt, war die ganze Zeit so.
Ich habe mir gedacht, ich geb für jedes Paar Brüste der Hauptdarsteller einen Punkt.
Super. Und kein für die Hoden, ey, na danke. Mhm.
Ja, okay. Ja.
3 Punkte noch. Mhm. Na dann.
Ja, so gerade.
Okay. Ja, dann wird es jetzt ein bisschen besser. Das kann ich schon mal versprechen. Das ist aber auch nicht so schwierig. Nach 3 Punkten für Space,
nee,
Babes from Outer Space.
Platz 2 in der Abstimmung war übrigens House on Haunted Hill von 1959 mit Vincent Price. Den hätte ich sehr gerne gesehen.
Das klingt auch nach der besseren Idee erstmal.
Mhm, glaube ich auch. Gut, schmeiße ich beim nächsten Mal wieder in die Verlosung.
Ja, also falls ihr auch zu diesem elitären Kreis gehören möchtet, der Leuten, die uns supporten, dann findet ihr dazu alles auf Social Media. Da gibt es einen Linktree und da werdet ihr weitergeleitet zu Patreon oder Steady, die Plattform eurer Wahl. Könnt ihr euch aussuchen. Bei Patreon geht es ein bisschen höher her als bei Steady, habe ich mir sagen lassen, dass da immer noch die Chaoten unterwegs sind. Und da, daraus entstanden ist eben dann auch so eine WhatsApp-Gruppe. Und da seid ihr nicht zwangsläufig drin, wenn ihr bei uns irgendwie uns unterstützen wollt, aber das kann Dennis dann anleiern. Ihr tauscht euch da ja regelmäßig aus, ne?
Ja, diese Gruppe hat die höchste Frequenz all meiner Gruppen, die es so gibt.
Ja, wirklich? Okay.
Ja, also es kann passieren, dass ich nach der Arbeit aufs Handy gucke und da sind 81 ungelesene Nachrichten.
Alter.
Also da geht's teilweise hoch her, gerade wenn irgendwie an einem Tag 3 oder 4 Leute im Kino waren, meistens so donnerstags oder freitags, dann wird da erstmal wild hin und her und irgendeiner hat neue DVDs bekommen oder habt ihr schon die neue Folge gehört, was da und da und so, ja.
Was die Idioten wieder erzählt haben. Ja, finde ich grandios, genau. Echt. Also irgendwie macht es mich auch immer wieder so ein bisschen stolz, was daraus gewachsen ist. So, ne? Also weil das ja wirklich alles dann irgendwie doch aus so einer, in anderen Umfällen wäre es wahrscheinlich eine Bierlaune, aus der dann so ein Podcast entsteht. Aber wir haben uns das natürlich schon intensivst überlegt. Nein, aber es ist ja wirklich aus so einer Idee raus entstanden. Und jetzt ist das zu so einem Ding angewachsen. Das freut mich tierisch. Und das eben also allein, was du da ja für eine Karriere daraus gemacht hast, neben deinem eigentlichen Job, ist ja schon ziemlich geil und so. Und deswegen freut mich sehr. Auch dass da eben, also es funktioniert ja nur über die Leidenschaft. Ne? Das ist halt wieder das Thema. Sowieso ist das voll poetisch heute, weil jetzt schließt sich nämlich diese ganze Klammer, weil wir ja irgendwie auch damit eingestiegen sind, dass so die Filmleidenschaft bei so großen Filmen dann manchmal irgendwie zu vermissen ist und dass es immer noch Leute gibt, die dann trotzdem auch versuchen, gerade diesen Umstand irgendwie filmisch umzusetzen. Damit bin ich eingestiegen und deswegen schließe ich damit nämlich jetzt auch ab, weil ich neulich mal am Rande erwähnt habe, dass ich mir die erste Staffel von einer Serie angeguckt habe und ich weiß nicht, ob es Kitty war, aber ich meine, einer unserer Supporterinnen hat sich dann nämlich zu Wort gemeldet und meinte, unbedingt besprechen. Und ich wollte ja eigentlich warten, bis da eine zweite Staffel kommt. Ne, weil ich finde oftmals so, gerade bei Serien in der Richtung bin ich dann oftmals sehr euphorisch nach einer Staffel und dann relativiert sich das oftmals nach so einer zweiten Staffel. Und deswegen wollte ich hier, weil es irgendwie so viel gibt, aktuell damit warten. Und war dann aber irgendwie, nachdem ich den Kommentar gelesen hatte, so ein bisschen intrigued und wollte mal gucken, wann kommt denn da die zweite Staffel? Und hab dann gelesen, die kommt gar nicht.
Oh.
Die Serie ist von HBO und die Säcke haben die nach einer Staffel gecancelt. Und das ist für mich aber die Sorte Serie, die hätte es wahrscheinlich problemlos über 8 bis 10 Staffeln weitererzählen können. Weil sie eben dieses aktuelle Thema, was wir jetzt schon mehrfach angerissen haben, auch bedient inhaltlich. Und deswegen eigentlich sehr schade. Das kann ich schon mal vorweg schicken, weil ich habe es sehr gerne geguckt. Ist also von HBO und heißt The Franchise. Ist im letzten Jahr erschienen. Und ich war sowieso super intrigued, weil ich habe im Vorfeld mitbekommen, wer da die Macher dahinter sind. Und da habe ich eine Vorgeschichte, weil ich habe von Armando Iannucci schon sehr viel gesehen und nahezu alles, was ich bisher von dem gesehen habe, halt auch hart gefeiert. Also das eine härter als das andere, weil so Avenue 5 war für mich jetzt nicht so der große Wurf, aber auch schon eine HBO-Serie und davor halt eine Serie, die ich mittlerweile, glaube ich, 3-mal gesehen habe, weil ich es immer noch sensationell finde und eine klare 10-Punkte-Serie ist Veep.
Habe ich noch nie was von gesehen, aber 1000 Emmys gewonnen, ne?
Ja, ja. Und Julia Louis-Dreyfus da echt in ihrer Paraderolle, Alter, sensationell, wie sie die spielt und es ist eine grandiose Serie und Armando Iannucci hat ja, macht ja gerne auch so Sachen, die so ein bisschen politisches Umfeld bedienen, inhaltlich. Aber hier hat er sich eben jetzt mal der Filmbranche angenommen und das zusammen mit einem Herrn, der da dann doch auch schon den ein oder anderen sehr guten Film beigesteuert hat, aber gerade im Fernsehen, zumindest nachdem er dann mit Filmen Fuß gefasst hat, gar nichts mehr gemacht hat. Und dieser Herr heißt Sam Mendes. Und die beiden, die haben sich mal zum Essen getroffen und so ein bisschen Ideen ausgetauscht, weil sie zusammenarbeiten wollten. Und irgendwie kamen sie auf nichts. Und dann hat Mendes erzählt, was das für ein Hustle war, Skyfall zu drehen. Und wie das mit so riesen Studioproduktionen ist und wie eben, da sind wir wieder beim Thema, auch wenn du ein gestandener Regisseur bist, mit wie vielen Entscheidungen von Studioleuten du dich da rumschlagen musst, die halt alles nicht deine Entscheidungen sind, aber du musst das irgendwie noch zu deinem Film machen, aber 1000 Anzugträger zufriedenstellen und halt alles Leute, die Entscheidungen treffen, die eben nicht deine eigenen sind. Und hat dann sich mit ihm darüber unterhalten. Und so sind sie bei einer Idee gelandet, die ursprünglich von John Brown stammte, der wiederum der Creator von einer Serie, die ich hier schon besprochen habe, ewig her, Episode 5. Dead Pixels hieß die, das war eine britische Serie und da war er Creator von und dann hat er für eben auch Avenue 5 geschrieben, das da halt schon Iannucci kennengelernt, mit ihm zusammengearbeitet und dann später auch für Succession geschrieben, deswegen also auch schon bei HBO irgendwie etabliert und so war es dann naheliegend, dass er jetzt hier als Showrunner und Creator dazugeholt wird. Beziehungsweise Creator. Ich glaube, Showrunner war, weiß ich gar nicht, scheiße, habe ich mir nicht rausgeschrieben. Egal. Jedenfalls John Brown, jetzt noch nicht Mörder erfahren, erst recht nicht als Creator, aber hat dann dieses Projekt bekommen und wenn dann halt als Produzenten Armando Iannucci und Sam Mendes irgendwie dahinter stehen, da ist natürlich schon, ja, bringt ein bisschen Gewicht mit, ne? Und ich war sehr intrigued und vor allem, weil ich dann eben gelesen habe, um was es hier inhaltlich geht und dann klang das erstmal sehr nach genau meinem Ding. Weil es geht um das Team von einem Franchise-Film. So, das titelgebende Franchise ist sowas wie das MCU. Okay? Mhm. Das Team, was wir begleiten, ist das Team, was jetzt aber so einen Spin-off-Film macht, vergleichbar mit Ant-Man oder sowas. Ne? Also das ist so, der dritte Held aus der Reihe vom eigentlichen großen Franchise kriegt jetzt halt so den Solo-Film und den machen wir hier. Also um dieses Team geht das. Das heißt, es gibt halt auch noch so das Flaggschiff von diesem Franchise, à la Avengers. Und das ist jetzt aber halt der weniger bedeutende Film, wo halt nicht, also wo natürlich auch wichtig ist, dass der funktioniert, aber hier ist halt schon auch immer wieder Thema, hey, wir dürfen uns nicht zu viel erlauben, weil sonst werden wir einfach komplett abgesägt. Ne, also es ist einer dieser Filme, den es nicht bräuchte, aber der halt gemacht wird, damit halt die Kuh noch weiter gemolken wird, und das schwingt halt auch die ganze Zeit mit. Und vor allem ist es halt auch dann schön, also es ist geil zusammengestellt, was so die Leute, die hier mitarbeiten, dann auch für unterschiedliche Ambitionen haben, ne? Weil die halt alle genau wissen, was das für ein Vehikel ist. Erst recht die Schauspielenden, die da beteiligt sind. Wir haben dann so den einen jungen Star, der sich dadurch erhofft, in die A-Riege aufzusteigen, ne? Weil das jetzt so der Franchise-Film ist, der ihm dann eben die Bankability besorgt. Dieser Herr wird von Billy Magnussen gespielt, den ich eh liebe in solchen Rollen, Alter, weil der, also so den stumpfen Typ, den kann der halt so geil. Aber also stumpf, nicht zwangsläufig auch dumm, wobei hier ist er echt nicht die hellste Kerze, aber er hatte auch schon für HBO dieses Made for Love gemacht, fand ich auch super geil, wo er dieses Tech-Genie spielt, was aber halt so mit emotionaler Intelligenz mal so gar nichts am Hut hat. Und so deswegen, oder bei Game Night war er ja auch so einfach der heiße, dumme, neue Freund, den sie jetzt mitgebracht hat und so. Und er ist halt irgendwie so den stumpfen Typen, den kann der halt echt geil, und ich finde ihn dadurch schon auch sehr lustig. Und er ist jetzt hier eben so der Rising Star Actor, der sich halt erhofft, dadurch irgendwie in die A-Riege aufzusteigen. So, und ihm zur Seite gestellt, oder ein anderer Star dann in dem Film, der wird von Richard E. Grant gespielt. Und er wiederum ist halt so der Hopkins im MCU, ne? So der alternde Schauspieler, der schon irgendwie Bühnenerfolge und sonst was hatte und der schon ewig dabei ist und dem eh nicht mehr viel passieren kann. An einer Stelle sagt er halt auch schon so, hey, ich versuche die ganze Zeit, mich selbst zu canceln, aber es gelingt mir einfach nicht. Also der haut halt auch in den Interviews, die es dann da so gibt am Set und so, haut der halt auch in einer Tour Sachen raus, was hier auch ganz gerne gemacht wird bei der Serie, weil du hast 8 Folgen und dann am Ende im Abspann hast du dann immer, das ist tatsächlich genauso wie bei Veep, so teilt sich der Screen und dann hast du halt auf der einen Seite die Credits und auf der anderen Seite dann noch hier so ein Interview-Moment, wo dann eben so ein bisschen Making-of erzählt wird, ne? wo dann eben die Stars noch in so von so einem fiktiven Interview-Team interviewt bekommst, und da haut der auch immer Sachen raus und du halt denkst so, Alter, das kannst du nicht bringen, und so die Sorte Schauspieler ist er da eben. Und auch hier haben wir wieder Himesh Patel, der ist nämlich unsere Hauptfigur eigentlich, und der ist Regieassistent auf dem Projekt, und das sind tatsächlich oftmals die Leute, die eigentlich das Projekt wuppen, so, weil je nachdem auch, wie groß der Regisseur ist. Und hier wird eben erzählt, dass die sich so ein artsy-fartsy-Regisseur dazu geholt haben, der halt irgendeinen Festival-Hit hatte und dem dann eben auch so sofort so ein großer Franchise-Film angeboten wird. So. Und dieser Herr kommt aus Deutschland und wird von Daniel Brühl gespielt. Und Digga, ich habe Daniel Brühl noch nie so lustig erlebt.
Das, der ist auch gerade überall, kann das sein?
Ja, klar. Er dreht ja auch gerade mit Östlund und Co. Also der hat auf jeden Fall jetzt eine neue Ebene erreicht in Hollywood, und ich freue mich für ihn, Alter, weil hier konnte der halt echt mal sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Das, was ich davor halt noch nie gesehen habe, weil bei aller Liebe, Goodbye Lenin, fand ich nicht lustig. Und
Schule.
Ja, danke. Alter, hier, das ist halt so geil, wie er eben hier dieser Regisseur ist, der in diesem Schrottfilm eine üble Vision reinpacken will und so seine Message als Filmemacher da irgendwie drin sieht und da glaubt, sich da verwirklichen zu können, und halt über jeden Scheiß rumdiskutiert und natürlich übelste Allüren an den Tag legt und immer das und das und das haben möchte und sich dann irgendwie stundenlang in seinem Trailer einsperrt, weil er die Szene umschreiben muss und so, und dauernd dem CGI-Typ auf den Sack geht, weil er wieder irgendeinen Previs erstellt haben möchte und der dauernd irgendwelche Modelle für ihn rendern muss, für irgendwas, was hinterher überhaupt nicht gebraucht wird und so. Und so hast du hier halt in allen Departments irgendwie eine Figur, die dann so dieses Team von diesem Franchise-Movie erzählen. Und das ist wirklich lustig, Alter. Also vor allem Himesh Patel ist dann eben so der strugglende Regieassistent, der natürlich selber Regieambitionen hat und natürlich dann auch die eine oder andere Gelegenheit nutzen möchte, um halt selber was zu inszenieren, erst recht, wenn der artistische deutsche Regisseur wieder irgendwelche Zusammenbrüche hat. Und er kriegt dann natürlich auch noch eine neue Assistentin an die Seite gestellt. Die Dame kenne ich auch aus Ghosts UK. Nicht die erste heute, aber Lolly Adefope heißt sie. Und die ist halt dann auch so die nächste Generation, die halt einen Fick gibt auf dieses ganze Film-Hollywood-Gedöns, ne? So, für die ist das alles so, pff, ja, okay, gut, und jetzt? Mhm. Und mit der Einstellung ist sie dann da halt am Set auch nur so bedingt hilfreich. Der Regisseur wiederum hat eine Assistentin, die halt mit Feuer und Flamme dabei ist und für ihn töten würde. Diese Dame wird von Jessica Hines gespielt, fand ich auch grandios. Und Aya Cash ist dann noch eine Producerin, die von Studioseite dann auch nochmal dazukommt, um zusätzlich Druck zu machen. Sowieso den Studio-Boss sehen wir dann auch an der einen oder anderen Stelle. Und das Ganze ist natürlich wahnsinnig satirisch, was eben so die aktuelle Situation in der Filmbranche in Hollywood angeht. Und macht Spaß, weil du hast halt halbstündige Episoden, jetzt eben leider nur 8 davon und dann haben sie das Ding gecancelt, Alter. Sie ist wirklich, also auch da, ne, ganz einfache Rechnung, ist halt im Nielsen-Ranking nicht in den Top 10 gelandet, zack, raus.
Hm, schade.
Super, also ja. Bei dem Ding wirklich super schade. Also ich habe mich wirklich auf eine zweite Staffel gefreut.
Hm. Ja, vielleicht hat sich Marvel und Disney auch so angegriffen gefühlt, dass sie die wegverklagt haben. Haben sie mal eben bei ihren Kumpels angerufen bei HBO und gesagt, so macht das mal weg.
Ja, es ist halt natürlich ganz offensichtlich auch ein ordentlicher Hieb in Richtung Marvel und DC und Co. Aber es ist so lustig dabei, Alter. Weil sie dann auch ewig rumdiskutieren. Ja, also Billy Magnussons Figur hat dann geht es darum, dass er irgendwie, er hat wie so einen Presslufthammer als Superwaffe. Das ist halt auch so völlig dämlich. Und geht es halt darum, dass dann aber Richard E. Grants Figur hat halt irgendwie so ein drittes Auge, mit dem er weiß nicht, was für Skills hat oder so. Und dann natürlich geht es dann so die Egos unter den Schauspielern, geht es halt darum, wer die mächtigere Waffe hat und so. Und geht es um die Previous wieder von den CGI-Modellen von deren Waffen und dann sehen die und sagen, ja, nee, das geht aber überhaupt nicht, guck mal, das ist voll das lasche Ding und so, wer soll denn davor Angst haben und so dann die Egos untereinander von den Schauspielern, das ist eh grandios, ey, wie die sich auch gegenseitig immer ankacken und so und jeder so mit seinen Allüren daherkommt und Himesh Patel ist halt die ganze Zeit, also eben als Daniel, ist er natürlich die ganze Zeit versucht, den Karren irgendwie am Laufen zu halten und dass da irgendwie ein Film bei rauskommt, obwohl sich halt irgendwie im Team alle völlig bekloppt verhalten.
Hm.
Und es ist schön, weil es halt satirisch so durch alle Departments geht, ne? Also bis hin zu den, zu den Extras, wo dann ein Typ halt immer irgendwie für Motion Capture Sachen herhalten muss und dann verlangen die von dem immer absurdere Sachen so und er muss es aber halt immer machen, obwohl er einfach nur ein fucking Extra ist. Heißt dann aber so, ah, du heiratest dann. Ja, nee, tut mir leid, das ist jetzt das ist die Szene, die ist auf den Tag gescheduled, so, können wir nicht verschieben. Also entweder du kannst dann oder du bist raus. So, und dann hast du halt einen Umschnitt und dann siehst du ihn so irgendwie hinter der Kulisse stehen und versucht seine Frau zu beruhigen und will halt irgendwie die Hochzeit verschieben und so. Und nur so ein Kram, also das ist schon wirklich unterhaltsam und kann ich jedem empfehlen, auch wenn dann eben der traurige Umstand, der ist, dass es dann nicht weitergeht. Wie so oft irgendwie, finde ich, bei Comedy-Serien, wo ich mir denke, so wie zur Hölle habt ihr das nach einer Staffel abgesägt, aber ja, war nicht erfolgreich und damit Thema durch.
Ja, durchhalten gibt es nicht mehr so oft. Zweite Chancen oder nochmal gucken, das ist leider echt oft vorbei.
Ja, und dann sind es halt 8 Folgen, aber ist klar, also ist wieder das, was wir eingangs besprochen haben. Die können halt nicht mehr sagen, ja, wir machen 24 Folgen, erste Staffel, gucken wir mal, wie es ist.
Hm.
Oder mal gucken, wie es funktioniert. Nee. Und wir brauchen einen langen Atem, weil die Leute müssen sich auch dran gewöhnen und so. Nee, Alter, wenn das nicht nach 1-2 Folgen völlig durch die Decke geht, dann wird schon übers Absetzen diskutiert.
Ja, das ist leider so.
Ja. Und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, das allen zu empfehlen, weil dann muss dann halt auch auf dem Schirm haben, es geht halt nicht weiter. Wobei jetzt kann man, also ich meine, das gab es ja in den letzten Jahren schon auch immer wieder mal mit dem einen oder anderen Format, aber ich glaube, da muss es schon über alle Maße erfolgreich gewesen sein. Aber es wird da, gibt es dann ja, dass dann andere Sender sich dem annehmen und so, ne? Mhm. Je nachdem, wie die mit den Rechten da umgehen, dass das dann von einem anderen Ding aufgegriffen wird. Fände ich bei diesem Ding hier echt schön. Aber ja, unwahrscheinlich. Aktuell. Aber was Himesh Patel also für eine Karriere hat, ne? Also ich meine,
das ist witzig.
Tierisch Glück gehabt mit Yesterday, so wahrscheinlich als Durchbruch. Aber dann so Tenet und Don't Look Up und eben dann jetzt auch so kleinere Filme wie The Assessment und so, und der macht so geile Sachen, Alter.
Ja, ja, der läuft schon ziemlich gut. Ich habe gerade überlegt, es gab mal so eine Serie, die ist durch so viele Hände gewandert. Ich glaube, die war erst bei Sci-Fi, ist dann zu Amazon und wurde dann nochmal weitergepackt. Das war so eine Sci-Fi-Serie. Ich komme gerade nicht auf den Namen, die habe ich wirklich gerne geguckt. Mhm. Da spielte auch Thomas Jane mit und ich meine Christopher Abbott, aber ich komme gerade nicht drauf, wie die hieß. Also es ist ja durchaus bei manchen Serien, die wurde aber auch von Sender zu Sender nicht erfolgreicher.
Ja.
Und irgendwann haben sie dann ganz gekickt. The Expanse, genau.
Ach ja. Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die noch weitergeht. Wurde mir schon
so oft empfohlen und ich habe noch nicht eine Folge von gesehen. Aber ja, muss ich sehen, klar.
Ja, ich glaube, ich habe es auf 4 Staffeln gebracht und als sie dann zu weiß ich nicht mehr was gewechselt ist, war ich dann raus. Ich glaube, ich habe noch 3 Staffeln, waren glaube ich Sci-Fi und dann ging ich zu Amazon, da habe ich noch kurz reingeguckt und dann war ich glaube ich raus. Aber die ersten 3 Staffeln fand ich großartig.
Hm. Ja.
Sehr coole Welt.
Ja, es ist manchmal echt abgefahren, wie es läuft, ne?
Ja, mit den aber Serien. Es ist selten bei Comedy, glaube ich. Also da habe ich es noch nicht so.
Dass das woanders dann wieder aufgegriffen wird? Ja, ja, kenne ich auch
bei Animation oder so.
Mit animierten Serien habe ich das schon ein paar Mal erlebt, ja.
Ja, bei Animierten wüsste ich es jetzt auch, aber bei so.
Nee, also vor allem Comedy. Hier, also The Franchise, das war auf jeden Fall auch arschteuer.
Hm.
Also das.
Ja, alleine mit dem Cast, ne?
Ja, und so, das, du hast halt schon auch entsprechende Sets und so, ne? Und also, auch wenn die da wahrscheinlich einfach viel am realen Studio-Lots gemacht haben, trotzdem die ganzen Kulissen für hier diesen scheiß Marvel-ähnlichen Kram, den die halt erzählen und so, das ist schon groß aufgezogen.
Hätten sie bei Marvel mal fragen können, ob sie da mal kurz drehen dürfen.
Naja, es würde mich auch nicht wundern, wenn die so was in die Richtung gemacht haben. Naja, aber eben, jetzt schon wieder vorbei. So, dann kann ich eigentlich noch Punkte vor, also Rating natürlich auch, MA, klar, weil HBO. Und jetzt die restlichen Punkte. 6,5 auf IMDb, Metascore ist bei 67 und auf Letterboxd ist sie nicht, weil es ja irgendwie weitergehen sollte ursprünglich mal und halt nie als Miniseries angelegt war. Tagline ist Lights, Camera, Anxiety.
Oh, schön.
Fand ich auch nicht schlecht.
Ja. Ja, ist gar nicht mal so einfach eigentlich. Schwanke ich ein bisschen hin und her. Aber ich sage auch hier mal eine 8.
Digga, eine 8?
Ja.
Nee.
Mehr? Das ist wieder so eine Scheiße, wo du bei 10 bist am Ende wahrscheinlich.
Also ich hab ein bisschen mit mir gehadert, ne? Ob das jetzt irgendwie, ob ich 9 Punkte vergebe oder 9,5 oder 10 und so. Und ich habe instinktiv, weil so nachdem ich die geguckt habe, war ich bei 9. Aber eben immer auch so mit der Aussicht auf, naja, da kommt noch eine 2. Staffel und so und wir mal abwarten, ne, ob das dann nach unten oder nach oben geht und so. Und war aber schon von Anfang an so, hey, die unter Umständen hat die halt das Potenzial auf eine 10, wenn ich mich da mal so reingefummelt habe und die Charaktere alle so liebe und so weiter. Und jetzt ist halt nur die eine Staffel und ich denke mir, das ist trotzdem eine 10. Weil die konnten das halt nicht ausbauen und da kann man denen keinen Vorwurf machen, aber das, was sie da machen, ist halt echt in meinen Augen perfekt. So, als Comedy machen die zu 100% das, was ich feiere. Und ja, ist eine 10.
Na gut.
Na gut.
War eh keine Chance mehr auf einen Sieg, von daher. Passt schon.
Nee, ein Unentschieden hättest du bringen können. Aber dafür hättest du eine Punktlandung gebraucht.
Ja, Guess hätte vielleicht getroffen, aber weil ich halt nahezu kaum eine Serie habe, der ich 10 Punkte geben würde, bin ich da mit meinen Bewertungen im eigenen Kopf gerade gewesen und dachte so, naja, das klang von der Euphorie her, hätte ich dir so 8, 8,5 getippt.
Ja, ich habe schon echt einige Serien, denen ich 10 Punkte vergebe, vor allem Comedy-Serien.
Ich muss gerade echt mal überlegen, ob ich überhaupt eine habe.
Ach komm, sowas wie Scrubs, würdest du auch keine 10 geben oder was?
Oh, go, no way. Das ist vielleicht eine 6,5 oder 7.
Alter, was?
Bei Scrubs ist ab Staffel 5 alles beschissen. Also danach ist ja nichts mehr lustig,
ja, wenn gut,
diese ganzen neuen Deppen da alle reinkommen.
Ja, kann man drüber streiten, wie das mit der letzten Staffel aussieht. Fair enough. Aber Alter,
ich find auch,
6,5, chill mal, ey, was zur Hölle.
Ja, so in der Richtung.
Also zumal die ja gerade auch, als sie rauskamen, so viel neu gemacht haben mit der Art.
Ich hätte die früher auch mal besser bewertet. Ich habe die vor ein paar Jahren noch mal geguckt und ich finde zum Beispiel die erste Staffel gar nicht mehr lustig. Die baut alles auf, aber die ist nicht so witzig. Also die führt alles ein mit dem Penny in der Tür und ja, allem. Aber so richtig witzig finde ich die erst ab Staffel 2. Aber das hört dann auch irgendwie in Staffel 5 so langsam wieder auf.
Okay,
dann
wow.
Hat sich das für mich durcherzählt.
Ja gut, ich muss gestehen, ich habe Scrubs nie noch mal geguckt. Ist alles von damals, die Erinnerung. Aber klar, gibt viele Serien, die irgendwie nicht gut altern und so. Aber
ja,
krass, 6,5.
Viele haben sich halt echt. Ja, ich habe der ersten Staffel Twin Peaks 10 Punkte gegeben, glaube ich.
Okay, immerhin.
Die wird es sich aber mit dem Arsch wieder hinten raus einreißen. Das, da bin ich mir schon sehr sicher, weil da kam ja dann auch noch der Nachklapp und alles und der wird ja nicht mal ansatzweise unisono gut gefunden.
Mhm.
Game of Thrones hat es mit den letzten beiden Staffeln komplett verkackt. Lost genauso. Also es gibt. Ich wüsste gar nicht, ob ich eine habe, die ich 10 Punkte gebe.
Ja, aber dann kannst du es ja noch eher nachvollziehen, dass man bei einer Staffel, wenn es dann bei der bleibt, auch irgendwie eher bei 10 landet. Aber ja, nee,
bei Miniseries, da geht schon.
Ja? Okay.
So, Chernobyl, die ist für mich perfekt.
Ja, klar. Mach ich, glaube ich, auch bei 10. Ja. Okay. Ja, ey, guck mal rein. Also, ich würde mich sehr wundern, wenn du das nicht auch hart witzig findest.
Das muss ich auf jeden Fall mögen, alleine weil es am Filmset und
eben,
so.
Eben, es geht ums Filmemachen. Also das allein ist für mich halt auch schon immer, da steige ich schon weiter oben ein mit den Punkten.
Ja, ja, da ist es bei mir in der Regel auch so, dass das immer zieht. Also ich wüsste nichts, wo das nicht funktioniert hat.
Hm. Ja, siehst du? Ja, guck rein, Alter. Franchise shocked.
Ich mag ja auch dann durchaus bei Serien mal reinschauen, bei denen ich weiß, dass sie fertig sind.
Ja.
Das ist da dann leider,
hast du hier
leider Gottes gegeben.
Nicht viel zu befürchten, ja.
Ja.
Ja, Mensch, ey. Das war ja dann, aber es lief sehr gut bis zum letzten Projekt. Lief es bei dir richtig gut, punktemäßig. Aber jetzt mal fürs Protokoll, der Endstand 0,5 zu 2,5.
Nehme ich.
Nimmst du. Damit ein Pünktchen für mich. Aber das war doch, hast du auf jeden Fall Guess ordentlich vertreten.
Ja, er hat ja auch sein Erfolgserlebnis genießen dürfen, jetzt auch mal wieder gut.
Ja. Ja, ja, ja. Und er war da neulich auch schon so, Mensch, komisch, diesen Monat läuft es gar nicht mehr so wie letzten Monat. Also dachte ich auch, jetzt wirst du größenwahnsinnig oder was? Ist ein Monat gewonnen und jetzt denkt er, es ist das neue Normal.
Ja, jetzt geht er davon aus, dass er den Champion Belt behält und den Titel verteidigt.
Genau. Repeat und so. Na.
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Ja, geil, Dennis. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, mega. Also war ja auch irgendwie rund von den Projekten her.
Ja, total. Eben. Das finde ich eh so oft so abgefahren, irgendwie, wie sich das dann manchmal so fügt. Auch wenn ich mit Guess hatte ich das auch schon oft, dass wir irgendwie so die Projekte, die mit denen wir dann ankommen, dass das irgendwie so seltsam gut zusammenpasst dann plötzlich.
Hm. Ja, manchmal ergibt sich das so, aber man überlegt sich ja auch häufig mal, was man dann mitbringen könnte und ja, manchmal haut es thematisch dann auch hin, was einen gerade so beschäftigt und ja, so Leidenschaft für Film ist halt ein Dauerthema irgendwie. Ja. Und Dokus übers Filme machen sowieso, weil für einige Bastard-Folgen, die jetzt waren und die noch kommen, habe ich mir einige Dokus dazu angeguckt und in dem Zuge kam dann American Movie drauf und naja, dann fügt sich halt eins ins andere.
Mhm. Hast du eigentlich La Nuit Americaine mal gesehen?
Nee, der fehlt mir auch noch.
Okay.
da bin ich noch sehr gespannt drauf. Das muss ich noch sehen.
Na, ist ja nämlich auch einer dieser Filme, die einem halt das Filmemachen so sehr geil nahe bringen.
Ja, also auf den habe ich schon ewig auf der Watchlist und der muss irgendwann mal kommen, wenn zwischen den ganzen Projekten da mal wieder Luft ist. Wir haben ja jetzt erstmal gut vorproduziert.
Ja, ja, eben. Also ihr Bastarde sowieso und wir jetzt auch ein bisschen. Wobei, das stimmt gar nicht, ne? Also wir nehmen jetzt hier Anfang der Woche auf und die Episode ist für Freitag.
Ja.
Aber ich glaube, das, was danach kommt mit Guests und so weiter, das haben wir schon produziert. Oder das sind jetzt wieder Fake News und Guess empört sich da im Anschluss wieder. Aber ist auch völlig egal. Hauptsache, das hier hat funktioniert. Und ich denke dann eh immer nur bis zur nächsten Episode. Und unabhängig davon sind wir ja im Hintergrund eben so ein bisschen am Planen. Wir haben ja das Bash in der Vorbereitung und eben dann noch so ein bisschen hier technische Veränderungen und Co. Das ist alles eine Arbeit und ich fummel mich da weiter rein.
Ja, kommt eine Menge. Wenn ihr Supporter werdet, in die Gruppe wollt, kann ich euch auch schon mal was sagen. Da kommt nämlich auch noch was, denn im August ist das erste Supporter-Treffen.
Ach komm, ihr trefft euch alle oder was?
Ja.
Wieder bei dir auch?
Nee, das haben Mr. Pink und Marcy und so zusammen organisiert. Und okay. Jens Mann war da, glaube ich, auch noch involviert. Und das findet in Bremen statt. Also.
Ja, cool, aber hast du nicht weit dann?
Das ist ja nee, ich bin Tag vorher, glaube ich, irgendwie auf einer Hochzeit und ich komme dann halt aus Hamburg einmal runter für den Samstag, fürs Main Event. Die haben sich da auch alle was überlegt mit Aktivitäten und so.
Okay,
es wird ein spannendes Ding. Ich habe hier, glaube ich, sogar die Einladung irgendwo. Es gab sogar eine Einladung als PDF-Datei. Also.
Ja, jetzt aber.
Holy shit, also da ist richtig was los. Ja, genau. Marci, Jens, Rico, Alvin. Und, ach so, Atom Bomb. Ich wollte gerade sagen, wer ist Thomas?
Ja. Ja, cool, Alter. Okay. Ja, da werden wir bestimmt nochmal drauf hinweisen. Erst recht, wenn dann da neue Supporter dazukommen sollten, dann werden die da bestimmt auf dem Laufenden gehalten.
Genau. Also da ist auf jeden Fall seitens Mr. Pink was am Start und da kommt was. Ich sehe es hier gerade so Sachen wie Becks Brauerei besichtigen oder Weser Stadion Tour, falls man da Bock drauf hat. Also da ist was machbar.
Sachen halt. Geil.
Ja, was man so in Bremen halt tut.
Ja, cool. Alright.
Ja, bei Becks kenne ich sogar wen. Die könnte ich euch organisieren.
Na Mensch. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, was das wird. Aber bis August ist ja noch ein bisschen hin. Eben, falls ihr dazu gehören wollt, dann checkt das aus. Links gibt es auf Social Media. Ansonsten googelt ihr einfach Bewegtbibberdausen und Patreon oder Steady.
Genau, und dann gebe ich noch kurz einen kleinen Teaser auf die nächste Bastard-Folge, die dann, wenn ihr das hört, kommende Woche kommt. Denn das passt gut zu meinem letzten Film. Denn da geht es auch um Space und da geht es um Horror-Sequels in Space.
Es feiere ich so, dass ihr wirklich es geschafft habt, damit eine Episode zu füllen, Alter. Lässt schon so tief blicken, ey, was dieses Genre angeht. Ich find's geil.
Tragischerweise gibt's davon mehr, als man meint.
Ja, eben.
Für eine Episode.
So beknackt, ey, aber irgendwie halt auch geil. Ja, das ist dann der Deep Dive. Sehr schön. Gibt's dann nächste Woche bei den Bewegtbild-Bastarden mit Classic Dave und Dennis. Und nächste Woche gibt's auch Guess wieder. Und am Sonntag sowieso. Das hören dann die Supportenden. Ja, Dennis, es war mir ein Fest.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Mir auch. Dann sind wir raus.
Jo, macht's gut.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.